Ihr hört Heir to the Empire, ein Star Wars Podcast.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Heir to the Empire Podcast. Ja, es ist soweit. Wir haben alle drauf gewartet, schon seit mehreren Jahren, seitdem wir eigentlich wissen, dass The Acolyte irgendwann das Licht der Welt erblickt, haben wir drauf gewartet, dass dieser Tag jetzt kommt. Und vergangene Mittwoch war es soweit, am 4.6.2024 gab es die weltweite Ausstrahlung auf Disney Plus. Die ersten zwei Folgen wurden uns gebracht. Und ja, wie es so üblich ist, wollen wir natürlich auch über diese Serie sprechen und unsere Eindrücke mal Revue passieren lassen und gemeinsam schauen, wo geht die Reise denn vielleicht eigentlich hin? Was sind so unsere Erwartungen an die Serie? Und vor allem auch zu Beginn müssen wir gleich mal gucken, wo kommt die Serie eigentlich her? Aber damit wir das wir noch aufklären können, möchte ich natürlich gerne meine klassischen Co-Moderatoren mit ankündigen. Wir haben natürlich wie immer da den Daniel.
Hallo zusammen und hallo Dennis.
Den Tom.
Hallo, hallo Dennis, hallo Daniel. Ich mag übrigens Battlestar Galactica gerne.
Und mich, den Dennis. Hallo Daniel, hallo Tom. Schön, dass wir es heute schaffen, ja, über diese neue Serie zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, was eure Meinungen dazu sind, weil wir haben ja irgendwie noch nicht wirklich uns austauschen können. Normalerweise hatten wir es bisher irgendwie so, dass wir mal zu jeder Folge oder zu jeder Serie mal zumindest im WhatsApp-Chat das ein oder andere losgelassen haben, aber dieser blieb stumm, zumindest was die Serie angeht. Und bevor wir da in die große weite Diskussion zu den Folgen gehen, wie war denn so euer Gesamteindruck? Wie habt ihr denn diese Serie, mal ohne ins Detail zu gehen, empfunden? Tom.
Die Blicke hättet ihr jetzt sehen müssen. Also mein Ersteindruck ist sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich habe viele tolle Referenzen entdeckt. Es sind mir ein paar nette Sachen aufgefallen, die jetzt anders gehandhabt werden. Aber was mir wirklich am eindrücklichsten im Gedächtnis geblieben ist, dass wir ganz viele unterschiedliche, diverse Charaktere haben. Wir haben schwarze Hauptdarsteller, asiatische Hauptdarsteller, Alien-Hauptdarsteller. Und ja, ich bin gespannt, was da noch alles so auf uns zukommt. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und wie immer finde ich sehr schön, dass sich Disney hier was Neues traut, weil sowas hatten wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Und ja, das bewerte ich alles erstmal als positiv.
Daniel, wie ging's dir?
Ja, so neu und frisch wie bei The Acolyte war für mich Star Wars auch schon lang nicht mehr. Also es liegt zu einem daran, dass es irgendwie mal nicht auf bekannte Figuren baut, wie zum Beispiel letztes Jahr bei Ahsoka, wo wir viele bekannte Schauplätze, viele bekannte Figuren, auch irgendwie viele Erwartungen hatten, wo jeder schon so im Kopf hatte, ja, Heir to the Empire und Thrawn und das und jenes und jeder hat so irgendwie Hoffnung und auch eine Vorstellung gehabt, was da passieren könnte, so zumindest in Teilen. Oder auch bei Andor, wo wir einfach die Figur kannten und auch wussten, die Zeit, in der es spielt, ist uns relativ vertraut. Und Acolyte ist irgendwie ähnlich wie die Serie an sich. Die ganze Zeit ist noch so ein bisschen ein Mysterium, weil auch Leute, die mehr in der High Republic drin sind, wie jetzt ich zum Beispiel, wissen mit Sicherheit nicht, wie es genau dazu kommen wird, dass der Zustand der Galaxis jetzt dann eben so ist, wie er ist. Wir haben bis auf eine Figur bisher quasi überhaupt keine bekannten Figuren irgendwie gesehen oder keine Namen, die wir schon mal irgendwo anders gehört haben. Und es ist einfach alles ja relativ neu und frisch und ich könnte dir auch noch gar nicht nach zwei Folgen so ganz sagen, wo will denn die Serie mit uns hin? Weil irgendwie ist es doch noch so eine ja riesengroße Mystery Box und deshalb ja fand ich das auch schon mal sehr, sehr positiv Und was ich hier dazu aussagen muss, ich habe mich, glaube ich, im Vorfeld so wenig wie schon lange nicht mehr mit Trailern und so weiter befasst, weil ich einfach gedacht habe, gerade bei so einer Mystery-Serie halte ich mich lieber einfach mal zurück. Und ich glaube, allein in Bezug auf die erste Folge war es, glaube ich, ganz gut, weil irgendwie, also da kommen wir später nochmal dazu, aber für mich gab es irgendwie viele Aha-Momente, wo im Internet ich so danach gelesen habe, dass es für manche relativ vorhersehbar war, und das Gefühl hatte ich jetzt so überhaupt nicht. Wie war es denn bei dir, Dennis?
Ja, ich kann mich da großflächig anschließen. Also gerade was du sagst mit den Trailern und so. Den einzigen Trailer, den ich bewusst gesehen habe, das war der, den ich mit Tom besprochen habe in einer Nacht- und Nebelaktion. Und ich bin ehrlicherweise auch ganz froh, dass ich nicht viel mehr gesehen habe. Natürlich über die Social-Media-Präsenzen kommt man nicht drum herum, vielleicht auch mal das ein oder andere irgendwie wahrzunehmen, aber ich habe mich zumindest nicht so drauf verlassen oder so nicht dahinter gehockt und gesagt, ich muss das jetzt alles wissen. Wobei es mir gar nicht um diesen Mystery-Effekt ging, sondern vielmehr einfach, weil ich mir den Spaß an der Serie nicht nehmen wollte, weil es halt wirklich mal, das stimme ich euch beiden zu, was komplett Neues ist, zumindest in vielen Belangen einen sehr, sehr neuen Eindruck hinterlässt. Und von daher bin ich wirklich auch gespannt, wie diese Serie mit den 8 Folgen, die wir bekommen werden, sich im Laufe der nächsten Wochen entwickeln wird. Die ersten 2 Folgen haben mir zumindest auch sehr viel Lust auf mehr gemacht. Ja, und dann würde ich einfach mal kurz sagen, wir schauen vielleicht erstmal da rein, was die Serie im Vorfeld schon so ein bisschen für Schatten geworfen hat. Also ich glaube, ja, die, wir haben es ja gerade schon mehr oder weniger angesprochen, wobei Tom, deine Aussage fehlt hier noch. Hast du den Trailer und Spots gesehen, also oder auch nur diesen einen Trailer, den wir zusammen besprochen hatten?
Ich habe schon noch andere gesehen. Ich kann aber nicht mehr sagen, was die für einen Eindruck bei mir hinterlassen haben, weil bei meinem aktuellen Gedächtniszustand hätte ich die auch gar nicht sehen können. Also es ist einfach.
Also das ist ja quasi ideal. Du guckst dir einen Trailer an, bist kurz gehypt, vergisst es danach wieder und denkst dann in der Serie, Mensch, super, das kannte ich alles noch gar nicht. Genau. Das ist auch, könnte man auch, ist schon fast, was man einem gönnt irgendwie, aber das ist es eigentlich nicht. Genau, das heißt also, wir haben allesamt zumindest einen Trailer gesehen, aber nicht mehr. Das heißt, die Trailer-Kampagne ist an uns ein bisschen vorbeigegangen im Endeffekt. Aber was, glaube ich, an keinem von uns wirklich vorbeigegangen ist, ist so ein bisschen, ja, der Vorabstempel, den die Serie bekommen hat. Also ich sage jetzt einfach mal Wokeness, Hass und schlechte Bewertungen. Das so unter diesem Motto habe ich das jetzt hingestellt. Und das ist ein sehr, sehr trauriges Thema, weil es wie immer bei Star Wars, bei neuen Star Wars Serien so üblich ist oder in den letzten Jahren so üblich wurde, dass irgendwie jede Serie erstmal schon komplett weggehatet wird in ganz vielen Belangen, weil sie, Tom, du hast es gerade schon in deinem kurzen Rückblick gesagt, weil wir eine dunkelhäutige Hauptcharakterin haben. Wir haben asiatische Hauptcharaktere. Wir haben Aliens, die in der Hauptcharakterfunktion sind. Ich sag's jetzt mal ganz überspitzt, das, was man im Netz gelesen hat, es fehlen die klassischen weißen Männer. Ja, das würde alles fehlen. Und das ist sehr, sehr traurig, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, wie ging es denn euch mit diesem ganzen Drumherum, was im Vorfeld passiert ist?
Ja, also es ist irgendwie traurig, dass es nach wie vor solche Reaktionen da draußen gibt, vor allem im Vorfeld schon. Und auf der anderen Seite, wir haben ja auch nicht das erste Mal über dieses Thema jetzt hier uns besprochen und uns auch bewusst entschieden, das hier mit reinzunehmen, weil wir uns auch irgendwie positionieren wollen, dass wir da halt einfach mal komplett gegen alle solchen Menschen sind, weil ich einfach nicht verstehen kann, was in denen vorgeht. Und wenn ich jetzt nicht mein Hobby hätte, über Star Wars zu podcasten, dann würde ich da wahrscheinlich auch gar keinen Gedanken drüber verschwenden, weil ich kann es mittlerweile ganz gut abhellen lassen. Und meine Meinung wird dadurch überhaupt nicht irgendwie beeinflusst. Aber man kriegt halt einfach immer wieder mit, dass halt viele Leute, die sich durch Social Media, YouTube, was auch immer, vor allem denke ich mal gerade auch jüngere Leute, dass die einfach viel mehr von solchen Meinungen geprägt werden. Und dann sind halt immer so habe ich das Gefühl, diese Stimmen da draußen so laut, wie es früher schon war, oh, die Prequels sind so scheiße und George Lucas hat meine Kindheit zerstört, dann haben es die Sequels gemacht und jetzt ist es halt, wie du gesagt hast, die nächste Serie, die einfach mal ein bisschen diverseren Cast hat, die farbige Personen im Mittelpunkt hat, Frauen, dann sogar noch eine Regisseurin, die mit einer Frau verheiratet ist und ja, ich persönlich sehe das eher so, ich bin froh, dass wir mittlerweile in einer Welt leben, dass einfach viel mehr Meinungen da ihren Platz kriegen und viel mehr Leute sich auch künstlerisch ausleben können. Und so wie alle immer Kathleen Kennedy weg haben wollen, kann ich nur sagen, ja, danke Kathleen Kennedy, dass hier solchen Künstlern eine Bühne geboten wird und man das Gefühl hat, also dass sich auch die Disney-Führung, die Lucasfilm-Führung da mittlerweile viel klarer positioniert wie zu Zeiten von zum Beispiel Hass gegen John Boyega und Kelly Marie Tran, dass man da einfach das Gefühl hat, okay, die Chefs da vorne stellen sich vor ihre Kreativschaffenden und sagen, die gehören zu Star Wars, wir sind Star Wars, wir sind bunt und wie du es auch in deiner Folge mit Evita damals schon besprochen hast, Star Wars is for everybody und das ist auch echt gut so.
Genau, ja. Tom, wie hast du das empfunden? Kannst du dich noch dran erinnern?
Ja, ich kann mich deswegen nicht dran erinnern, weil ich nichts davon mitbekommen habe. Also ich meide dieses Medienzeug eigentlich vorab sehr, weil ich mir so ein Scheiß, sorry, einfach nicht geben will und auch nicht muss. Und ja, ich bin da weitestgehend unberührt geblieben davon. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, dass das wieder so ein Shitstorm hervorgerufen hat. Mich wundert es leider nicht, weil das ja jetzt, du hast es ja schon angesprochen, schon öfter passiert ist. Aber mich tangiert das halt null. Also ich sehe da eher die positiven Dinge darin. Ich finde das cool, wenn mal andere Charaktere, die anders aussehen, sich anders verhalten, mal frischen Wind in die ganze Nummer bringen und habe da auch überhaupt auch privat, abseits von Star Wars, überhaupt kein Problem mit irgendwem, der anders ist. Also von dem her kann ich das auch nicht nachvollziehen. Ich kann es überhaupt nicht verstehen und sowas hat bei Star Wars eigentlich nirgendwo was zu suchen. Deswegen tangiert mich nicht. Ich finde es eher nochmal ein Punkt, der vielleicht auch im Kontext der Bücher Sinn macht. Auch in den High Republic Büchern, Comics tauchen schon sehr viele Queer-Charaktere auf, Charaktere, die ja andere Hautfarben, andere Völker, ja, anderen Völkern angehören und auch viele Alien-Rassen auf und das passt einfach für mich. Für mich war das stimmig, das jetzt auch so in der High Republic zu sehen, Quatsch, in The Acolyte zu sehen, was ja sehr
was ja zu High Republic gehört ist.
Ja, genau.
Ja. Ja, das ist absolut richtig. Also ich glaube, da sind wir uns einig und wir, Daniel, du hast das gerade gesagt, wir positionieren uns hier auch ganz klar dahinter und sagen, jawohl, wir finden das gut, wir finden es schön, dass Diversität einen großen Bestandteil von Star Wars hat, weil Star Wars war schon immer in irgendeiner Form divers. Wir haben schon immer irgendwie, gerade mit den verschiedenen Spezies, so viele Dinge gehabt, die einfach so viel Spaß gemacht haben, auch in Star Wars. Und es ist halt schade, wenn das einfach weggehatet werden soll. Was aber zum Glück nicht funktioniert, was sehr, sehr gut ist.
Ja, ich finde halt, Star Wars sollte, wie es ja bei uns auch funktioniert hat, Leute zusammenbringen, weil sie was lieben und da finde ich das dann halt auch gut, wenn für alle irgendwie eine Identifikationsfigur in so neueren Star Wars Serien und Filmen und so weiter dabei sind. Und wenn ich jetzt gerade so zurückdenke an die Zeit bei Bucketheads, wie Tom und ich uns kennengelernt haben und auch viele andere Leuten unterschiedlicher Ethnien, unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Einstellungen, Lebenslagen, Altern und irgendwie, wir waren alle Star Wars Fans und das war unser Kernding und sind dadurch alle Freunde, Podcast-Kollegen, was auch immer geworden und hatten ja so einen Spaß und das hat einfach mein Leben bereichert und ich muss ganz ehrlich sagen, mir tun solche Leute einfach nur leid, die sich da so vor der Welt verschließen und da in ihrem Hate-Gefängnis sitzen und mit Scheiße um sich schmeißen. Deshalb ja einfach nur ganz großes Mitleid von mir für diese armen Leute da draußen. Also weil, ich weiß nicht, das, was ja, glaube ich, jetzt noch nie so der Fall war. Also es gab schon öfters mal schlechte Kritiken bei diversen sozialen Medien und Filmportalen und was auch immer. Aber hier wurde ja so krass gereviewbombt, wie man das so schön nennt, dass, ich glaube, es war Rotten Tomatoes oder so, dass die sogar irgendwie ihre Bewertungen gesperrt haben, weil so schlechte Bewertungen da veröffentlicht wurden und das sogar bevor die Serie überhaupt nur eine Folge veröffentlicht hat. Und da denke ich mir dann schon, ey, Leute, habt ihr nichts Besseres zu tun?
Ja, so sind sie manchmal, die Leute. Ja, leider ist es so. Aber wir machen es definitiv besser, indem wir auch hier versuchen, genauso wie bisher in jeder anderen Folge sehr konstruktiv und auch sehr, sehr, ja, mit guten Gedanken an die Serie zu gehen. Also klar gibt es mit Sicherheit Dinge, über die man sich streiten kann, die vielleicht dann der eine anders wahrnimmt als der andere oder der, die andere, ist auch egal. Von daher. Eine letzte Sache, die im Vorfeld rund um The Acolyte passiert ist, ist gar nicht so lange her. Es gab ein paar Presseinterviews und Charlie Burnett, der Darsteller des Jedi-Ritters Yord Vander, der hat, ja, vielleicht im Eifer des Gefechts, also ich habe gehört, er hat es wohl mehrfach gesagt in verschiedenen Interviews, aber vielleicht ist es auch einfach etwas, was er einfach nicht besser wusste. Er hat nämlich gesagt, dass Anakin derjenige war, der den Todesstern zerstört hat. Und da haben sich natürlich jetzt auch ganz viele dran aufgehangen und sagen, oh nein, der weiß ja nicht mal, was Star Wars ist. Und bei aller Liebe, jeder, der da jetzt sagt, wie kann er nur, der möge doch mal bitte Harrison Ford fragen, was er von Star Wars hält, oder mal nach der Lore von Star Wars fragen. Weil der Mann sagt euch, ey, zieht ab. Ich habe keine Ahnung.
Da wurde doch Harrison Ford auch mal gefragt zu seinem Auftritt in Star Wars Episode 9, so ob er denn da jetzt eine Vision oder ein Machtgeist oder was auch immer war. Und dann meint er so sinngemäß, sehe ich so aus, als ob mir das irgendwie, ob ich das irgendwie wissen würde. Das ist mir sowas von scheißegal. Nächste Frage bitte.
Ja, also man merkt, es ist einfach nichts, es ist nichts Verwerfliches dran, wenn man auch als ein Darsteller einer Star Wars Serie vielleicht Star Wars einfach nicht kennt, weil das ist für die meisten einfach Arbeit oder für viele. Sie gehen ihrem Job nach, sie sind Schauspieler und sie müssen eine Rolle annehmen, für die sie gecastet werden, und nicht jeder muss auch Star Wars Fan sein, aber naja.
Bei The Acolyte wurde ja auch zum Beispiel ganz bewusst, ich weiß nicht, ob es mehrere Autoren, aber zumindest ein Autor, wo ich mal irgendwo in einem Interview gelesen habe, wurde speziell im Writers Room eben etabliert, der quasi Star Wars noch nie wirklich geguckt hat und sich mit Star Wars nicht auskennt. Und ich finde einfach, das ist auch eine gute Sache. Das bringt frischen Wind in so eine Serie rein. Und wenn man zum Beispiel auch gerade Endor als Beispiel heranzieht, Tony Gilroy hat ja auch schon mehrfach erwähnt, dass er Star Wars natürlich cool findet, aber er sich einfach überhaupt nicht auskennt und dass sein Job ist, innerhalb der Serie eine konstant gute Geschichte zu schreiben und für alles andere wie Lores, irgendwelche Details und gucken, dass es auch tatsächlich alles in den Kanon passt. Da gibt's ganz andere Leute bei Lucasfilm, die ihn da mit unterstützen. Und ich finde es ja eben bei Acolyte gut, Leslie Headland, die Hauptverantwortliche, großer Star Wars-Fan, sie liebt die Prequels und ist auch, glaube ich, im EU ziemlich bewandert, wie sie so in Interviews durchblicken hat lassen. Und dass sie dann sagt, okay, ich bin ein krasser Star Wars-Nerd, jetzt hole ich mir mal noch jemand an die Seite, der vielleicht auf das Ganze ein bisschen einen Blick von außen hat, finde ich das einfach gut, weil wir hatten auch schon andere Fälle, wo dann die Autoren vorgeworfen bekommen haben, ich sag mal gerade so J.J. Abrams, das ist ja nur ein Star Wars Fanfilm, der macht ja nur das, was er an Star Wars gut findet und dreht's nochmal neu, so dumm gesagt. Und wie man's halt eben macht, finden sich immer Leute, denen's nicht passt.
Na, man merkt, man kann dazu eigentlich sogar eine ganze Folge selbst aufnehmen. Also wir haben jetzt die erste Viertelstunde dieses Podcasts, ungefähr Viertelstunde, damit verbracht, um einfach ein bisschen einen Rückblick zu geben auf das, was passiert ist in der Vorgeschichte zu The Acolyte. Ich denke, im Detail müssen wir es jetzt auch gar nicht weiter besprechen und einfach zum schönen Teil dieser Folge kommen, dieses Podcasts kommen. Und zwar wollen wir natürlich auch über den Inhalt der beiden releaseden Folgen sprechen. Und ich würde einfach sagen, wir starten rein in die erste Folge. Natürlich, Achtung an dieser Stelle, Spoilerwarnung. Wer die Folge noch nicht gesehen hat oder die Folgen noch nicht gesehen hat, der möge doch bitte die Folgen noch gucken. Es sei denn, er möchte jetzt in irgendeiner Form vorab informiert werden, was in diesen Folgen passiert. Also Spoilerwarnung ist raus und ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Die erste Folge heißt Verloren gefunden oder im Englischen Lost Found. Ist von Leslie Headland sowohl geschrieben als auch gedreht worden. Er hat also das Drehbuch gemacht und hat auch Regie geführt. Die Musik, für die schreibt sich Michael Abels oder Abels verantwortlich. Über den werden wir vielleicht nachher auch noch das ein oder andere Wort verlieren. Ja, und die erste Folge, die wirft uns gleich mit einem kleinen Crawl-Text zu, also eine Information, wie der Stand der Galaxis zu diesem Zeitpunkt der Serie ist. Und die erste Folge, dort werden wir quasi auch verschiedene Charaktere schon kennenlernen, die wir jetzt einzeln dann quasi mit ihrem Release in der Folge mit dem Release in der Folge eingehen werden. Und wir starten ja circa 100 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums. Und am Anfang folgen wir der Attentäterin May, die Jedi-Meisterin Indara auf dem Planeten Ueda aufsucht und umbringt. Und was wir hier merken, ist, es ist eine Attentäterin, die offenbar eine Vergangenheit mit dieser Jedi hat, aber nicht unbedingt nur um des Mordens willen auch umbringt. Also wir merken es auch an einer Szene am Ende dieses Parts. Ja, wir sind auf Ueda, ein komplett neuer Planet im Star Wars-Universum, wie es scheint. Aber ich habe eine Frage mal ganz zu Beginn zu diesem Crawl an euch oder zu diesem Crawl-Text. Hier heißt es ja, 100 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums. Wann startet für euch der Aufstieg des Imperiums? Reden wir von Episode 3? Oder ist der Aufstieg schon in Episode 1 quasi beginnend? Weil dann würde ja dieses 100 Jahre so ein Thema sein für sich. Wie habt ihr das wahrgenommen? Habt ihr das überhaupt wahrgenommen für euch, Tom?
Nee, jetzt wo du sagst, ich habe es nicht wahrgenommen. Aber vielleicht ist jemand, der so in der Materie drin ist. Also mir war das klar, was gemeint ist. Aber ob das jetzt Timeline und Kanon-konform ist, habe ich mich tatsächlich gar nicht gefragt.
Ich bin nicht so in der Materie drin, wie ich es gern hätte und habe nämlich, Dennis, genau die gleichen Gedanken auch gehabt und habe da mal heute Mittag noch in meiner Mittagspause ein bisschen recherchiert und mal nachgerechnet und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wohl tatsächlich 100 Jahre vor Episode 1 ist. Zumindest wird es da bei diversen Seiten, also eben auch Wikipedia zum Beispiel, angegeben. Ich habe auf der StarWars.com Homepage geguckt in diesem Episode Guide. Also entweder war ich da zu blöd dazu oder es gab tatsächlich keine Infos. aber ich habe zumindest nichts gefunden. Habe aber dann auch nochmal geguckt auf diese neu erstellten Timelines und Rise of the Empire gibt es quasi keinen festen Begriff. Aber es gibt Reign of the Empire und der startet eben mit der Machtergreifung von Palpatine. Und das wäre 19 BBY, also 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und Phantom Menace spielt 32 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Also das heißt, solange wir keine wirklich richtigen Infos kriegen, könnte es nach meiner Rechnung auch 87 Jahre vor Episode 1 sein oder eben 100. Ob das dann letzten Endes so relevant ist, lasse ich mal, ist einmal dahingestellt. Aber mich hat es tatsächlich auch interessiert. Aber ja, ich würde es einfach als circa 100, oder? Das ist doch ungefähr, plus minus, Pi mal Daumen.
Genau, also aufs Jahr genau müssen wir es, glaube ich, auch nicht runterreduzieren. Aber es war etwas, was mir auch dann einfach direkt aufgefallen ist, weil diese Aussage, die du ja auch schon rausgelesen hast, auf den öffentlichen Plattformen, dass es heißt 100 Jahre vor Episode 1 und dann heißt es aber hier in diesem Text 100 Jahre vor dem Aufstieg des Imperiums. Aber der Aufstieg ist ja auch nicht gleichbedeutend mit dem Ausrufen des Imperiums. Mhm. Von daher kann man da hier schon mit Sicherheit ein bisschen hin und her rechnen. Ja, wir sehen als erstes May, die von Amandla Stanberg heißt die Dame, gespielt wird. Stanfield war eine andere, die ist Lisa damals, ist eine Musikerin. Die Amandla Stanberg spielt nicht nur May, sondern auch Osha Anisea. Auf die werden wir gleich nochmal eingehen. Und wir sehen sie, wie sie auf Udea unterwegs ist, einem Planeten, der mich so ein bisschen, ich weiß nicht, es war sehr asiatisch angehaucht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so Mando Season 2, wo wir Ahsoka das erste Mal treffen, auf Corvus. So, da habe ich so ein bisschen so einen leichten Vibe hingespürt. Aber ich finde es optisch sehr schön. Also es hat so ein bisschen diesen asiatischen Hauch. Ist, glaube ich, ganz schön gemacht, meines Erachtens nach.
Ja, definitiv. Und alleine dann Carrie Ann Moss, a.k.a. Trinity, a.k.a. Meister Indara zu sehen, das war großartig. Da habe ich mich seit dem ersten Trailer auf der Celebration gefreut und habe einen geilen Kampf zu sehen bekommen. Also wirklich eine Wunschvorstellung von mir war schon immer sowas in der Art, mal in Star Wars zu sehen, die Macht in so richtigem Hand-to-Hand-Combat à la Matrix oder auch diese ganzen Drahtseil-Action-Filme aus dem asiatischen Kino, wie so Crouching Tiger, Hidden Dragon, um da mal nur einen zu nennen. Und war total begeistert und genauso schockiert war ich dann, weil ich irgendwie fest davon ausgegangen bin, Carrie Ann Moss wird doch mit Sicherheit eine Hauptrolle in dieser Serie spielen, wenn du schon so einen großen Namen und vielleicht sogar den größten Namen von allen so castest und die dann direkt auch im ersten Trailer war. Und da haben sie mich ganz schön in der Nase herumgeführt, wie viele hoffentlich auch. Und das war schon mal ein richtig gelungener Einstieg, wo ich gedacht habe, okay, hier kommen definitiv die unerwarteten Dinge zu tragen. Musste da an, auch wenn es da noch ein Stückchen krasser war, Ned Stark in Game of Thrones denken. Oder eben auch, ich weiß zum Beispiel damals bei Lost, das war noch zu anderen Zeiten, damals war tatsächlich geplant, dass die Hauptfigur des Jack Shepard von einem bekannten Schauspieler besetzt wird und direkt im Pilotfilm quasi dann das Zeitliche segnet, um so auch direkt so zu sagen, okay, hier kann es jeden treffen. Damals hat dann irgendwie das Studio aber gesagt, das wollen wir noch nicht. Das war halt eben im Jahr 2004 noch eine andere Zeit. Darum umso schöner, dass es jetzt hier geht, weil ich glaube, das ist auch vielleicht nicht die einfachste Entscheidung, sowas durchzuringen, zu sagen, hey, wir haben hier Carrie Ann Moss, wir würden die gern besetzen, aber nur für 2,5 bis 5 Minuten oder so.
Maximal 10, ja.
Aber wer weiß, wobei ich bin mir relativ sicher, wir werden mit noch eine Rückblende zu diesem Ereignis, das wie so ein Damoklesschwert über der ganzen Story so schwebt, was ist damals passiert, als May und Osha noch Kinder waren. Deshalb könnte ich mir vorstellen, da gibt's bestimmt noch den ein oder anderen Flashback. Tom, du als Asia-Liebhaber, was sagst du zu dem Einstieg und zum Kampf?
Ja, mir hat der natürlich super gut gefallen, weil ich mag halt auch so Filme wie, was weiß ich, Hero und Tiger and Dragon und wie sie alle heißen, hast du jetzt auch gerade welche genannt. Und das war sehr cool choreografiert. Man sieht auch, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie die so kämpfen. Also das ist, kommt auch später in der zweiten Folge nochmal raus, aber die Jedi, die kämpfen wirklich nicht offensiv. Also sie nimmt immer die Kraft von der Angreiferin auf und macht dann eine Bewegung draus und so. Und das sieht natürlich sehr schön aus und ist auch effizient im Kampfstil und so. Das fand ich schon sehr cool anzuschauen. Und wie sie natürlich die, ja, die Attitüde der Jedi dann ausnutzt und quasi ein ziviles Opfer fordern will und weiß ganz genau, die Jedi wird sie retten und nutzt dann diese Schwäche in Anführungszeichen aus, um sie zu töten. Das war ein sehr schönes Stilelement. Also das war richtige Sith-Logik, die man da gesehen hat. Und das fand ich toll anzuschauen.
Ja, also gerade dieser Punkt, den du gerade ansprichst, dass sie, dass Mei wirklich weiß, was sie tut, indem sie genau auf diese Opfer geht oder auch Indara ja auch zwischendurch sagt, ein Jedi zieht nur ihre Waffe, wenn sie bereit ist zu töten und Indara in dem Moment die Waffe auch dann auch wieder senkt, also ihr Lichtschwert. Das ist ein schöner Moment, was auch später nochmal relevant wird. Jetzt aber am Anfang ist mir erst beim zweiten Gucken wirklich bewusst aufgefallen. Es gibt diesen Moment, in dem Mei an Indara so ein bisschen vorbeislidet und versucht, ihr Lichtschwert vom Gürtel zu ziehen. Und das
macht sie öfter auch. Versucht genau, nachher nochmal bei anderen.
Genau, sonst in der zweiten Folge passiert das nämlich auch. Und ich weiß nicht, ob es jetzt hier in der Folge auch nochmal passiert, aber auf jeden Fall, da wird ein ganz kurzer Moment wirklich so ein bisschen auch die Zeitlupe mit reingepackt. Und es gibt offenbar einen Grund dafür, den wir vielleicht jetzt noch gar nicht genau wissen.
Ja, darf ich da kurz was mal einhaken? Ich musste da auch direkt an ich weiß nicht, welche Ausgabe das war, aber es gibt so einen Darth Vader Comic, wo man quasi erfährt, wie er denn zu seinem roten Lichtschwert gekommen ist, quasi nach Episode 3. Und da wird er ja auch vom Imperator losgeschickt. Er soll da diesen einen Jedi-Meister, der die Order 66 überlebt hat, stellen und ihn bezwingen und quasi von ihm das Lichtschwert erbeuten und den Kristall ausbluten lassen, damit er so seine rote Klinge bekommt. Und das ist das Erste, was mir da in dem Moment eben eingefallen ist, dass man das Gefühl hat, ja, Mei, die gehört diesem Sith-Kult, das hat man ja vorher schon so in die Richtung gehört, in diversen Promomaterialien, es wurde in der Serie jetzt noch gar nicht so eindeutig gesagt, was für einem Orden oder wem sie denn angehört, aber ich hatte da direkt das Gefühl, okay, die ist auf so einer Stufe Richtung hin zum Apprentice und ihre Aufgabe ist jetzt irgendwann, wenn sie ein eigenes Lichtschwert möchte, dass sie das eben einem Jedi abnehmen muss und den Kristall ausbluten lassen und ist ja auch nicht die einzige Referenz zu einem Darth Vader Comic, den wir hier in der Folge haben.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Was ich auch sehr spannend finde, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, Daniel, du hast es gerade gesagt, Indara stirbt nach vielleicht 10 Serienminuten oder stirbt vermeintlich, wir haben es zwar jetzt im Nachgang schon mehrfach gehört, aber wir wissen ja auch, in Star Wars kann man auch was überleben, warum auch immer. Sie stirbt durch ein Messer oder wie heißen diese kleinen Kampfmesser? Die haben doch einen speziellen Namen. Also die
Kunai sind heißen sie, glaube ich, zumindest bei Naruto.
Ja, aber genau, so ein Kunai. Das war so, den Begriff hatte ich jetzt gesucht. Und dieses Messer steckt Indara im Herzen. Und jetzt gab es da auch schon ganz viel Aufschrei. Warum stirbt sie jetzt direkt und eine Reva in Kenobi überlebt einen Lichtschwertstoß und sogar zweimal und sie stirbt hier an so einem Messerchen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch damit ging. Ich habe ein Bild im Kopf und zwar dieses Messer ist halt direkt im Herzen gelandet. Reva hat einen Stich in den Leib bekommen. Gut, ich meine, das hat dann auch ein Qui-Gon Jinn leider nicht überlebt. Aber ich glaube, so ein Lichtschwert ödet halt auch direkt so eine Wunde aus. Also ich könnte halt auch einfach schon damit was zu tun haben, dass einfach diese Wunde einfach so ultra hoch erhitzt wird, dass es dann einfach direkt wieder ausgeödet ist. Und dieses Messer im Herzen. Ich glaube, das hat einfach viel ausgemacht. Das war ein direkter Treffer. Kill.
Bloodshot.
Genau.
Oder beziehungsweise es hätte ja auch, also ohne dass es irgendwie erwähnt wird, mit ein bisschen Fantasie, wenn man wirklich im Kopf sagt, ach, das funktioniert für mich so gar nicht, dann denkt man sich halt dazu, es könnte ja auch vergiftet gewesen sein, wer weiß. Wir sehen auch später Mei, dass sie mit Giften rumhantiert. Und das ist für mich wieder so ein gutes Beispiel. Wahrscheinlich hätte sie gesagt, zum Beispiel, hier, nimm mein vergiftetes Messer, zack, und hätte es geworfen, dann wäre es wieder, oh mein Gott, da wird einem alles vorgekaut und alles erklärt, ja. Und jetzt ist es so, und keine Ahnung, es muss jetzt nicht vergiftet gewesen sein, aber es könnte halt gut auch so sein.
Also ich frage mich da immer, dass die Leute so völlig unfähig sind, sich mal auf sowas einzulassen. Da sind wir wieder bei einer ähnlichen Debatte wie mit anderen Hauptdarstellern und sowas. Schaut das doch einfach mal an. Also, die machen eben sich ja mehr Gedanken um das Surrounding, als dass sie einfach mal Star Wars schauen. Und wenn es um das geht, dann hätte man 1976 schon anfangen können. Im Weltraum gibt es keine Geräusche, der Hyperantrieb macht überhaupt keinen Sinn. Um den Todesstern zu bauen, braucht man mehr Metalle und was weiß ich was, als auf 100 Planeten überhaupt, als es das überhaupt gibt. Und. Also
Realismus, Leute, in Star Wars. Hallo, es ist Science Fiction.
Es ist Science Fantasy oder wie auch immer man das nennen will.
Ja.
Das nervt doch einfach nur. Also.
Das ist richtig. Was wir durch diesen Kampf aber mitbekommen, ist, dass Indara auch May kennt. Es gibt offenbar eine Verbindung zwischen beiden, die jetzt hier nicht weiter angegangen wird. Und dann kommt der große Acolyte Namenszug oder Titel und die eigentliche Serie fängt an nach, ich glaube, das waren ungefähr, lasst mich nicht lügen, 7 Minuten roundabout Intro. Das ist also kürzer als unser Intro, aber egal. Genau, und nach diesem Intro treffen wir auf Osha. Die sieht diese Attentäterin May wie aus dem Gesicht geschnitten ähnlich. Sie ist eine Mechnik. Hatte ich vorher auch noch nicht gehört, die auf einem Schiff der Handelsföderation arbeitet. Und dort wird sie von ihrem offenbar früheren Kumpel und jetzigen Jedi-Ritter Yord und dessen Padawan, ja, wegen dem dringenden Mordverdacht an Indara festgenommen. Wir erfahren ein bisschen was über ihre Lebensgeschichte, dass sie mit 8 Jahren von den Jedi aufgenommen wurde, nachdem ihre Mütter, ihre Schwester und auch das gesamte Dorf, in dem sie gelebt hat, abgebrannt wurde. Und wir treffen auch noch auf Meister Sol. Der hat Indara damals gerettet. Also, wir treffen noch nicht auf ihn, wir hören zumindest von ihm. Und ja, wir kriegen auch hier gleich mit, dass Yord, also dieser Jedi-Ritter, offenbar gar nicht an diesen Tatverdacht glaubt, aber es trotzdem irgendwie machen muss. Also er muss sie trotzdem inhaftieren. Also hier gibt's offenbar so ein bisschen den Kampf im Inneren. Ja, so sieht es jetzt aus. Eine Mechnik auf dem Bord eines Schiffes der Handelsföderation. Wir sehen Naimodiana mal wieder, die in diesem Fall gar keinen französischen Oxant
habe. Ich habe zumindest nicht so einen krassen. Ne?
Ja, also ich habe gehört, dass man diesen Akzent rausgenommen hat, weil man das quasi nicht so man wollte es nicht so einen Rassenbezug geben. Deshalb ist auch im englischen Original im englischen Original von Episode 1 war es auch so ein bisschen sehr asiatisch, nicht französisch, wobei auch französisch, muss französisch auch gewesen sein, entschuldigt. Auf jeden Fall haben sie es rausgenommen. Vielleicht kommen diese Naimodianer auch aus einem ganz anderen Bereich. Also kann ja auch sein, dass die aus einem anderen Sektor kommen. Die haben vielleicht einfach keinen Dialekt. Ich meine, wir wohnen auch in Deutschland, in verschiedenen Ecken, haben alle irgendwie eine unterschiedliche Art zu sprechen.
Ich wollte sagen, so weit wohnen wir räumlich gar nicht voneinander weg, wenn wir in Star Wars Dimensionen rechnen. Und ich glaube, wenn der Tom jetzt anfangen würde, hier so richtig bayerisch zu reden und ich badisch, dann wird es schon schwer werden mit dem Verstehen für den einen oder anderen da draußen.
Wird nur selektiv gehört. Ja, wir haben ein kleines neues Gadget, was mit Sicherheit auch die Maschinerie des Merchandises irgendwie ankurbeln wird. Und zwar der kleine Mini-Droide Pip. Ein Pip-Droid. Also yeah. Musste ich auch direkt an Fallout denken. Fand ich irgendwie ganz lustig, aber ja, einfach nur von der Bezeichnung her. Dieser kleine ist ja so ein Multifunktionswerkzeug. Also ich fand den irgendwie ganz goldig auch. Und wir sehen ja auch einen schönen Gonk-Droiden. Ich weiß nicht, ob das so kein klassischer Gonk, ein High Republic-Gonk offenbar. Sieht ein bisschen anders aus. Und es gibt auch Name Drops, Nashadar wird getroppt, auch schön. Und eine Szene, auch um die wird sich ja gestritten. Wir sehen nämlich die Reparatur am Schildgenerator, das ist der Außenhülle des Schiffs. Und es gibt offenes Feuer im Weltall. wie kann offenes Feuer im Weltall passieren? habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Und ich habe gedacht, naja, da ist irgendwie ein Gasdeck.
Gab es da tatsächlich wieder, das habe ich jetzt auch nicht
mitbekommen. Ja!
Oh Gott.
Das wird ja immer besser. Da bin ich bei Tom, der sagt, hört's euch doch ein oder schaut's euch doch einfach an. Also nimmt's doch einfach mal mit. Mhm. Klar, das ist halt Science Fiction, Science Fantasy. Es ist nicht alles richtig, was da passiert. Und vor allem habe ich halt nur so gedacht, wenn du halt so ein Gasleck hast oder irgendwie so ein Leck hast, was ständig nachfeuert und es ist halt irgendwie was Brennbares da, dann kann doch auch ein Feuer quasi ständig nachzünden, ohne dass das jetzt wirklich physisch brennt. Also ich weiß es nicht.
Gar keinen Sinn machen. Ich meine, mir fällt jetzt ganz spontan zum Beispiel ein weiteres Feuer ein von wahrscheinlich vielen, die es da gibt in Episode 6, als der Supersternzerstörer da abstürzt und in den Todesstern reinkracht. Da haben wir ja auch vorher diese brennende Brücke oder diese eine Stelle am Sternzerstörer und wie er dann schön einschlägt und es dann noch eine Explosion gibt. Das ist einfach, ja. Man hat manchmal das Gefühl, die das schreiben, die haben Star Wars auch noch nie so wirklich geguckt.
Ja, und es ist auch, ich fand es jetzt auch gar nicht schlimm. Nee. Wir sehen oder wir nehmen wahr, dass Osha einen Flashback bekommt, als sie in das Feuer blickt. Und da möchte ich gerne etwas ansprechen, weil ich habe das vorhin im Vorgespräch, Daniel, mit dir schon oder dir schon mal gesagt gehabt, die Musik, die hier untermalt ist oder mit der die Szene untermalt wird, die finde ich ultra gut. Also wahnsinnig toll, einen sehr starken Episode 1 Vibe hatte ich bekommen an dem Moment. Also gerade ich hab diese Trommeln gehört, die wir so ein bisschen aus dem Bereich der Naboo und Gangen Armeen kennen, so das fand ich einfach sehr sehr gut, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und da, also ich muss sagen, dieses Feuer hat mich nicht gestört, diese Musik hat mich glücklich gemacht, tolle Szene.
Ja, die Musik war für mich auch ein ganz großer Bonuspunkt, einfach weil es so unerwartet kam, weil, also viele kennen ja diesen von dem ersten Trailer, wo man auch eben den Kampf zwischen Mei und Indara da sieht, wo dieser ziemlich basslastige Synthi-Score, wenn ich das mit meinen laienhaften Worten damals so beschreiben kann, da kommt. Und das ist schon so gar nicht Star Wars gewesen. Und es war wahrscheinlich jetzt im Nachhinein klar, okay, das war einfach nur wieder so eine Trailer-Musik, die gar nichts mit dem eigentlichen Soundtrack zu tun hatte. Aber für mich hat sich das beim Trailer-Gucken jetzt schon irgendwie ein ganzes Stück fremd angehört. Und irgendwie bin ich damit nicht so richtig warm geworden beim Trailer. Und da war es für mich dann echt eine positive Überraschung, dass es irgendwie sehr, sehr klassisch Star Warsig ist. Und gleichzeitig aber auch in gewissen Momenten ziemlich so mysteriös und eine ziemliche Unruhe und eine Spannung in die Sachen reinbringen. Also es ist auch wieder so ein schöne Mischung zwischen irgendwie was Neuem und dann doch wieder Back to the Roots, so im Stile von John Williams und den Prequels. Hatte ich auch den ein oder anderen Flashback dazu.
Da hat die Serie generell viele Elemente wieder aufgegriffen. Also wir haben direkt einen Droiden, wir haben irgendeinen Technik-Tech-Bezug, wir haben mit Yord so einen Obi-Wan-esken Jedi, der halt sehr treu dem Kodex folgt und so. Und die ganzen Anspielungen, Handelsföderation. Mich hat's gewundert, dass man kein bekanntes Raumschiff gesehen hat. Das ist irgendwas Neues oder zumindest was ich jetzt nicht identifizieren konnte auf Anhieb. Nee. Also da holt einen die Serie schon unterbewusst gut ab und baut da einen Bezug zu den bekannten Motiven aus Star Wars auf, finde ich.
Ja. Ja, wir sehen die ersten Jedi auftauchen, also die ersten Jedi, die jetzt nicht irgendwie auf einem Planeten irgendwie rumhocken, und zwar Yord Fander, ein Ritter des Ordens, und sein Padawan Tasi Lova. Das ist eine Zygerianerin, die ich bewusst noch nie im Live-Action gesehen habe. Also,
woher kennt man die denn?
Das ist zum Beispiel, das sind die Sklaven aus The Clone Wars. Da gibt es also diese katzenartigen Wesen. Die gab es in Clone Wars auch. Also fand ich extrem gut. Also es ist keine Cathar, das ist nochmal so eine richtige Katzenart, die Zygerianerin, also kennt man auf jeden Fall aus The Clone Wars. Ich weiß nicht, ob man sie nochmal woanders gesehen hat. Da bin ich mir jetzt unschlüssig, aber es ist zumindest erstmal live in einer Serie mit echten.
Ich finde das immer komisch oder irgendwie ein bisschen befremdlich, dass die, also Yord ist ja offensichtlich erst seit kurzem Ritter. Und dass die immer gleich einen Padawan kriegen.
Seit zwei Jahren ist er Jedi-Ritter.
Ja, aber so in der echten Welt, also wenn du so eine Lehre fertig hast, ja, und was weiß ich, weißt du, dann heißt es doch erstmal, okay, jetzt hast du die Abschlussprüfung bestanden, jetzt sammel erstmal richtig in der Praxis Erfahrung und dann irgendwann nach 5 bis 10 Jahren kommst du mal in so einen Modus. Und da ist es anscheinend anders im Jedi-Orden. Da muss man direkt mit ausbilden anscheinend.
Vor allem sprechen wir mal über Obi-Wan Kenobi.
Das ist ja, deswegen spreche ich es ja an. Da ist es ja auch schon so. Ja. So, Obi, ich bin gerade mit der Ausbildung fertig. Ich möchte den Auserwählten ausbilden.
Das Padawan-Zöpfchen lag noch nicht mal am Boden und der hat schon einen eigenen gehabt.
Ja. Vor allem Yord ist ja auch so richtig einer mit, salopp gesagt, so einem Stock im Arsch und alles by the books. Und das ist so ein richtig einer, wo man das Gefühl hat, ich glaube, seine Jedi-Kollegen können den nicht leiden, weil er so ein richtiger Besserwisser ist und dann immer sagt, ja, aber im Handbuch in Paragraf 18-A steht aber drin, in so einer Situation müssen wir das und das tun.
Ja, das sagte die Padawan von Meister Sol dann auch, glaube ich, nochmal. So, irgendwie Yord ist komisch oder so oder irgendwie sowas kommt doch dann.
Yord ist einfach nur Yord.
Ja, genau. Ja.
Und er hat mich sehr, du hast es gesagt, Tom, gerade auch sehr an Obi-Wan trotzdem erinnert. So Obi-Wan so in den ersten Jahren, also in der Padawan-Zeit war er auch sehr kodexnah, hat sich natürlich irgendwie im Laufe der Zeit so ein bisschen auch gelegt, aber er war trotzdem immer dem Kodex sehr, sehr nah und es musste immer sehr nach Regeln gehen. Also ich sehe da auch so eine gewisse Ähnlichkeit in der Art des geschriebenen Charakters, ehrlicherweise. Und wie ging es euch denn mit der Optik? Da kommen diese zwei Jedi rein mit weißen, gelb leuchten oder gelb-gold leuchtenden Roben, sehen so richtig aus, als würden sie da gar nicht reinpassen, als würdest du heute, keine Ahnung, jemanden in die schlechtesten Gegenden der Welt schicken und mit dem schicksten Anzug über oder mit dem schicksten Kleid oder so. Also habe ich so den Eindruck gehabt, ehrlicherweise.
Nee, ich fand das Hammer, weil das bringt die Kostüme, die man in High Republic ja quasi nur aus den Büchern so beschrieben kennt, auf die Leinwand. Und das haben die super gut umgesetzt. Also ich wüsste nicht, was sie an dem hätten noch besser machen können. Das hat mir richtig gut gefallen. Und man kennt das ja so aus Episode 1 zum Beispiel, dass die Jedi auch so braune Roben haben, wo dann dieses ganze, ja, ich sag's jetzt mal, klassische Ritterliche mit so Ornamenten und ganz hell und diese Schärpen und so alles dann verschwunden ist. Und man sieht im Tempel dann später nämlich auch schon Anzeichen davon. Also es ist so ein bisschen ein kleiner Hint, dass wir uns jetzt schon auf Episode 1 zubewegen. Aber es gibt halt beides noch. Ja, es gibt halt welche, die haben noch diese, ja, prunkvollen Roben an und diese Gewänder und auch Panzerhandschuhe sieht man da, wenn man genau hinschaut. Und es verwendet so eine, ja, es fehlt mir das deutsche Wort, so eine Transition halt zu diesen schlichteren Jedi-Roben statt. Und das fand ich ganz cool und ganz interessant zu sehen.
Ja, definitiv. Das haben sie richtig gut gemacht. Und mir wurde auch jetzt wieder bewusst, was für eine ein bisschen vertane Chance das im Nachhinein, finde ich, so ein bisschen bei den Prequels war. Also als Kind habe ich mir da natürlich nie Gedanken drüber gemacht, aber habe später dann auch so die Stimmen gehört, wo Leute so gemeint haben, also da kann ich heute echt drüber schmunzeln, warum hat denn quasi, haben die Jedis Farmer-Outfits von Tatooine an? Und weil eigentlich ja der alte Ben Kenobi hatte ja eigentlich mehr oder weniger fast das gleiche Outfit wie Onkel Owen an und wahrscheinlich jeder andere Mann, der da so in der Wüste auf Tatooine lebt. Und es war schon eine komische Entscheidung. Finde ich da dann irgendwie wieder schön, dass es dann doch so wirkt, als ob so ein Weg, ein Übergang, ist das Wort, was dir gefehlt hat, glaube ich, zu der Zeit hingeht. Und das ist so in-universe, so, wo so komische Entscheidungen dann im Nachgang irgendwie so wieder alles schön passend gemacht werden. Und ich war auch echt begeistert von den Outfits.
Mhm. Ich fand interessant, dass wir bei Yord einen Moment sehen, in dem er dem Neimodianischen gegenüber quasi mit der Hand, ich sag mal, schon fast droht. Und man, also sei das die Neimodianerin, die offenbar da ist, oder die zumindest mit weiblicher Stimme, die dann gleich klein beigibt und sagt, ja, die sind da und da. Ich muss auch sagen, das kommt später auch nochmal vor, da macht es Sol. Die Jedi hier sind ja auf dem Höhepunkt ihrer gesamten Geschichte zu dem Zeitpunkt. Also die High Republic ist da quasi wirklich auf der höchsten Ebene. Die haben viel Kampf, viel auch Krieg in den letzten Jahren davor gehabt. Also wenn man die Bücher auch so kennt, weiß man das. Aber die Jedi sind hier sehr dominant. Und das ist etwas, was ich sehr spannend finde, weil man einfach auch vor ihnen Angst hat, weil sie die Hüter des Lichts sind, die Hüter der Gerechtigkeit und so ein bisschen auch die Weltraumpolizei, wenn man so will, das FBI des Weltraums vielleicht, ja, die kommen halt, da kommen die ganz speziellen Fälle und man hat Angst und ich fand das ein sehr schönes Bild, dass Yord da steht, die Hand halt hinhält und man gleich sagt, okay, bitte alles nur das nicht.
Ja, die sind auch sehr präsent, das haben wir jetzt noch nie gehört, dass es woanders noch einen Jedi-Tempel gibt. Bisher kennen wir ja immer nur Coruscant und so.
Richtig.
Und hier wird jetzt eine Niederlassung angesprochen und das macht sich optisch auch bei diesen Jedi bemerkbar. Die sehen halt viel mehr aus wie Mönche, finde ich, in so, naja, eher schlichteren Roben mit Fell und so. Und das fand ich schon auch spannend, dass man das nochmal, ja, an den Gewändern nochmal unterscheiden konnte und auch an der Art und Weise. Ich finde da diesen, ich nenne ihn jetzt mal Bruder Tuck-mäßigen Padawan, der dann auf diesem anderen Planeten auch ist und der dann den diesen Alchemisten in der Apotheke beobachten soll und dann kommt da so ein Mädchen und so und dann ist er sofort abgelenkt. Das hat so ein bisschen eine Stimmung aufgebaut, das fand ich ganz gut.
Vor allem gerade auch im Kontrast zu jetzt, wir haben es ja gerade in unserer Episode 1 Besprechung drüber gehabt, dass selbst so ein bewundernswerter Jedi-Meister wie Qui-Gon, dass dem eigentlich mehr oder weniger die Bevölkerung und die Sklaven und so weiter auf Tatooine da ziemlich egal sind. Und man hat jetzt hier ein bisschen das Gefühl, die Jedi sind viel näher an der Bevölkerung dran und es gibt halt eben auch an kleinen Käffern am Ende der Galaxis irgendwelche kleinen Enklaven oder Stützpunkte, wo einfach die Leute vielleicht mal hingehen können und klingeln und melden, wenn sie irgendein Problem haben oder einfach irgendwie Jedi, die vielleicht da die Straßen ein bisschen patrouillieren und einfach mit ihrer Präsenz dafür sorgen, dass da halt das Recht aufrecht halten wird und dass sich vielleicht ein paar Kriminelle nicht so einfach trauen, da irgendwelche krummen Dinger zu drehen. Und dann die 100 Jahre später hat man schon das Gefühl, die hocken da nur in Coruscant, sind mit ihrer Politik beschäftigt und nur für die ganz wichtigen Missionen werden da dann einmal Jedi-Ritter entsandt und für so niedere Aufgaben, da sind sie sich ein bisschen zu schade.
Ja, wir sind jetzt sogar ein ganzes Stück schon noch weiter fortgeschritten. Wir müssen sogar noch einen Step zurückgehen. Und zwar ist es ja, wir sind ja noch an Bord dieses neimodianischen Handelsschiffes und wir erleben, wie unsere Hauptdarstellerin Osha quasi dieses Mords bezichtigt wird. Ist der Barkeeper aus der Anfangsszene wird als Zeuge noch reingeholt und man nimmt sie fest. Und ich muss sagen, das war so ein Moment, wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, warum macht man das so? Warum kommen da zwei Jedi, die sie festnehmen und dann packt man sie auf einen Gefangenentransporter? Das hat für mich zumindest keine Logik gehabt in dem Moment. Warum nehmen sie sie nicht einfach direkt mit? Weil das ist ja das, was passiert. Also Osha wird nach Coruscant oder soll nach Coruscant gebracht werden über diesen Gefangenentransporter. Ganz schön fand ich diese offenbar Kampfeinheit, diese Kampftruide, der sehr nach einem 3PO Protokolltruiden aussah. Nur das, der Kopf nicht, aber so der Rest hat sehr wie ein 3PO meines Erachtens nach gewirkt. Wie ging's euch denn damit? Also habt ihr das in dem Moment in Frage gestellt? Also das war so das Einzige, was ich in Frage gestellt habe, wirklich ganz bewusst. Ich gesagt, warum nimmt die zwei die denn jetzt nicht mit?
Ja, definitiv. Habe ich mich auch gefragt, aber ich war viel mehr damit zu beschäftigt, an Tom zu denken in dem Moment, weil mich hat dieser Droide ganz krass an so einen Zylonen in Battlestar Galactica erinnert, da Tom ja vorhin schon Battlestar Galactica erwähnt hat, kein Podcast hier bei Air to the Empire ohne Battlestar Galactica. Fandest du das auch? Also auch wenn es nicht direkt gleich aussieht, war das schon direkt was, was ich so im Kopf hatte?
Habe ich tatsächlich überhaupt nicht gesehen. So.
Vielleicht kannst du dich nur nicht mehr erinnern.
Nee, ich hab's nicht so gesehen.
Damit könntest du jetzt alles entschuldigen, Tom. Alles.
Ja, aber es wäre auch irgendwie lame. Mach einen Jedi-Mind-Trick draus, dann wird's cool. Ja.
Achte mal drauf, wenn du es nochmal irgendwann guckst und sag mir mal, ob du die Ähnlichkeit vielleicht doch
auch. Ja, ich hab den im vorm geistigen Auge und du hast schon recht, das erinnert ein bisschen dran. Das erinnert auch ein bisschen an so Coneheads irgendwie, finde ich, wenn ich es mir jetzt nochmal vorstelle. Ich schaue mir das beim dritten Mal durchschauen dann nochmal genauer an.
Ich habe noch was zu OSHA, was ich euch gern fragen wollte. Ich habe irgendwie schon die ganze Zeit den Moment versucht abzupassen, wann ich das die Frage da einschieben kann, aber wir waren wieder so im Redefluss. War für euch klar, dass es OSHA und May, dass es zwei verschiedene Personen direkt sind? Oder was waren eure ersten Gedanken dazu? Weil ich dachte so, also in den ersten paar Minuten, weil sie ja auch frei hatte, das erwähnt sie ja auch, dass sie genau an dem Tag, wo dieser Mord passiert ist, dann natürlich nicht auf Na'Sha da, auf der großen Party unterwegs war. Und ich dachte so im ersten Moment, bestimmt hat die irgendwie so à la Gollum so zwei Persönlichkeiten und hat in sich so eine dunkle Zweitperson und morgens wacht sie im Bett auf und kann sich gar nicht mehr erinnern, was sie nachts so getan hat. Das war tatsächlich meine ersten Gedanken, bis ich dann relativ schnell irgendwie auch kapiert habe, okay, das sind irgendwie zwei Figuren, weil das passt irgendwie ansonsten nicht.
Ja, ich fand, das war relativ bald ein relativ offensichtliches Plot-Device. Schon ganz am Anfang, als die, jetzt habe ich den Namen der Jedi vergessen, die ermordet wird.
Indara.
Indara, genau, ihr die Haare so zur Seite tut und die hat so eine Tätowierung, irgend so ein Stammesmal oder weiß ich nicht. Sowas Weißes auf der Stirn. Und das schreit ja förmlich danach, daran kannst du die beiden in Zukunft unterscheiden. So. Und das fand ich ein bisschen. Ja, also wenn man Kritik üben möchte an der Serie, könnte man das da tun. Ich find's nicht schlimm, es tut dem Plot ja keinen Abbruch, aber ich hätte es auch cooler gefunden, wenn die schizophren oder so ist. Also das wäre nochmal eine ganze Schippe mehr gewesen, wo die Serie an Glaubwürdigkeit oder Mystery-Faktor gewinnen hätte können. Vielleicht kommt es ja auch noch, vielleicht veräppeln sie uns ja und ist es dann. Nee, sie haben ja schon gesagt, dass es Zwillinge sind. Also
genau. Also ich habe aber ähnlich, Daniel, wie du, ich war im ersten Moment auch so, wir sehen diese Szene, sie wacht auf dem Schiff und dann ist sie total, und dachte, okay, Geist, also die hat irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit, das war auch so mein erster Gedanke. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, der Moment, in dem wir die Szene hatten, wo Indara May die Haare so zur Seite macht, das Mal sieht, und in der nächsten Szene, wo wir OSHA sehen, sehen wir das Mal nicht. Also man kann es ja unter den Haaren auch nicht mehr erahnen, oder anfangs vielleicht schon, aber es ist halt irgendwann sehr ersichtlich, dass es nicht das. Dann war schon klar, okay, das ist offenbar, kann das nicht funktionieren. Aber ich hätte es auch cool gefunden, wenn es wirklich eine gespaltene Persönlichkeit gewesen wäre. Also mich hat dieser Zwillingsmoment, ich sag mal, positiv überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und jetzt habe ich aber auch schon im Nachgang gehört, dass man das irgendwie wohl im Vorfeld, in Trailern auch schon wohl geleakt hat in irgendeiner Form. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Trailer-Kampagne mir vorbeigegangen ist.
Ja, aber zudem,
Tom.
Zudem noch, also was diese Amandla Sternberg da spielt, das finde ich schon sehr, sehr cool. Also man sieht ihr richtig an, wenn sie Charakter wechselt quasi. Also May und OSHA, die haben eine ganz andere Körpersprache, agieren ganz anders, anderen Gesichtsausdruck, und das finde ich schon eine ganz große Leistung, was die da auf die Bühne bringt. Hat mir sehr gut gefallen, wie sie das hinkriegt.
Danke, Tom, du hast gerade meine Gedanken ausgesprochen.
Das ist wie früher. Einer von euch beginnt den Satz, der andere beendet ihn. Ist doch schön.
Ja, wir sind halt auch eine Macht-Diet.
Ja, sehr schön.
Muss mir noch mehr erklären, was das wieder war.
Die Verbindung von Ray und Kylo. Ich dachte, das war eine ernst gemeinte Frage.
Nee, ich wollte nur auf Episode 9 rumhacken.
Also. Die Szenerie wechselt nach der Gefangennahme von Osha nach Coruscant. Hier sehen wir erstmal in einer schönen Aufzeichnung den Tempel, der offenbar über dem Boden schwebt, rein optisch zumindest. Und wir erfahren, oder hier erfährt Meister Sol von Meisterin Venestra. Also der ein oder andere wird schon sagen, oh, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Ja, Venestra Rowe ist, glaube ich, die aktuell einzige Person in diesem gesamten Serienformat, die in den Büchern schon aufgetaucht ist. Und Meister Sol erfährt von ihr, dass Osha als Tatverdächtige gefangen genommen worden ist. Und scheinbar, hier merkt man auch, Sol ist sehr, es ist sehr, sehr getroffen von dieser ganzen Geschichte und sagt aber trotzdem seine Unterstützung zu. Sol, ganz kurz da, wird von Lee Jung-jae dargestellt. Den kennt man aus Split Game, glaube ich, aus der Serie, so eine Netflix-Geschichte. Und wir haben Venestra Rowe, die von Rebecca Henderson dargestellt wird. Und ich glaube, sie hat die größte Bürde zu tragen, weil sie einen Charakter darstellt, den es halt schon gibt. Aber ich finde, sie macht es sehr, sehr gut. Aber wir sehen ganz viele kleine Padawane oder Jünglinge. Wir sehen so ein bisschen die Macht. Ich habe auch so komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zu. Ich habe so einen speziellen Moment gehabt, der mich sehr an etwas erinnert hat. Aber wie habt ihr denn Coruscant und diese ganze Szenerie erlebt, Torben?
Ja, der Tempel sieht sehr anders aus, als ich ihn in Erinnerung habe aus den Prequels. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich mir das eingebildet habe. Aber
ich glaube, der Planet sieht anders
aus. Ja, genau. Das kann auch sein. Also Coruscant ist auf jeden Fall anders. Ja, wie auch immer das zustande kommt. Ich habe jetzt auch noch bei allen Charakteren, allen Jedi, die es gibt, nochmal nachrecherchiert, weil in der High Republic gibt's ja so viele Jedi, da kommt man ja im ersten Buch schon durcheinander. Und tatsächlich außer Venestra gibt es niemanden in der Serie, den wir schon irgendwo anders kennenlernen konnten, in irgendeinem Roman. Nichtsdestotrotz finde ich es halt sehr spannend, dass sie diesen sehr beliebten Charakter Vern damit reingenommen haben, weil sie halt einen kleinen Buchcharakter jetzt quasi nochmal in Live-Action bringen, und das hat halt jetzt viel Potenzial, und das habe ich, glaube ich, auch schon in der Trailer-Analyse gesagt. Ich bin sehr gespannt, ob sie die Bücher jetzt so in den Kanon einbauen, dass das wirklich Fakten sind und nicht so, wie es früher war. Ja, ist zwar passiert, aber wenn wir Bock haben und wenn es uns passt, schreiben wir halt drüber. Und das ist halt jetzt wirklich eine Chance für den Kanon, viel an Glaubwürdigkeit und Konsistenz zu gewinnen. Mhm. Das würde ich sehr cool finden. Ja, mhm. Venestra an sich sieht sehr krass aus, hat ein ganz krasses Erscheinungsbild, finde ich. Und ja, bei der ist mir auch schon das ein oder andere aufgefallen, weil sie immer sehr diplomatisch vorgeht. Sie spricht da irgendwie von politischen Debatten, dass die Jedi müssten diskret sein. Es wird immer wieder auf Bürokratie verwiesen, als Meister Sol dann viel später in der Handlung auch die verfolgen will, dann sagt sie, nein, wir müssen das erst besprechen und so weiter und so fort. Und auch das ist ja wieder ein Verweis auf die starren Jedi oder die gerade auf dem besten Weg sind, ja, so eine dogmatische religiöse Gruppe zu werden, die halt sehr nah an ihrem Kodex agieren und weniger handlungsfähig werden. Ich glaube, da sind wir jetzt auch wieder in diesem Übergangsbereich, wo noch nicht alle so sind und wo noch sehr viel mehr Dynamik im Orden herrscht, aber wo schon gewisse Strömungen existieren. Also das ist mir so aufgefallen beim Auftauchen von Vern. Und natürlich, der Jedi-Tempel durchflutet von Licht. Ist ein Jedi, der Master Sol fragt dann die Jünglinge, macht die Augen zu und was seht ihr? Und der eine redet gleich von so einem stillen Meer und der andere von einem brennenden Feuer. Und das fand ich auch ganz tolle Bilder, in welche ja, es ist halt wie Plus und Minus oder wie Licht und Schatten, wie die Macht da so sein kann. Und da wird aber jetzt nicht gesagt, oh, der redet von bösem Feuer oder so, sondern er sagt genau das, er spricht diese Dualität der Macht an. Und das fand ich halt einen ganz tollen Gedanken, dass man da jetzt nicht sagt, oh, das ist aber böse, den schmeißen wir lieber aus dem Orden oder so, sondern das wird dann einfach angenommen und dass verschiedene Jünglinge, verschiedene Entitäten halt die Macht auch anders wahrnehmen, fand ich ganz schön.
Ja, das ist vor allem auch was ja in der High Republic ziemlich stark im Fokus ist, eben, dass jeder Jedi die Macht für sich anders wahrnimmt, anders interpretiert, fühlt. Und das macht's für mich als Leser, als Zuschauer irgendwie auch einfach greifbarer und gleichzeitig aber mystisch. Also wir hatten es auch in der Episode 1 Besprechung über die Midichlorianer und das ist für mich so irgendwie das Gegenteil von dem, was die Midichlorianer aussagen, sondern dass man die Macht, dass es halt einfach ja ein Gefühl ist und dass es im Universum allgegenwärtig ist und jeder spürt es einfach anders und immer schön, wenn sie sowas dann jetzt auch hier dann mit einbauen.
Hm. Also du hast gerade, Tom, was gesagt, diese Bilder, die Jünglinge sehen, wenn sie die Augen schließen, sie sagen, zumindest im Deutschen übersetzt, Gleichgewicht, Leben und Feuer. Das sind so die drei Bilder, die gesehen werden. Und da musste ich ganz direkt eigentlich an den Mortis-Arc denken aus The Clone Wars, weil das ja genau das darstellt, was die Mortis-Götter sind. Also das Leben, ja, die Schwester oder die Tochter, der Sohn, das Feuer und der Vater als das Gleichgewicht. Und das fand ich ein ganz, ganz tolles Bild, weil wir hier irgendwie, also zumindest in meinen Augen, so diese Brücke dahin schon schlagen, wie die Macht eigentlich wirklich ist. Und zwar in diesem Gleichgewicht, aber auch gleichzeitig Leben und Feuer. Es hält sich immer die Waage. Fand ich, also zumindest die meiste Zeit hält sich die Waage. Das fand ich ein schönes Bild. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, und gleichzeitig passt es so gut zum Setting, weil es ist halt alles okay, so oder so wahrzunehmen. Ja. In den Büchern wird dann noch beschrieben, zum Beispiel, dass ein Jedi nimmt das wie Musik wahr. Oder für diesen Buriaga ist es halt wie dieser Wald auf Kashyyyk oder so. Ja, und das finde ich halt ein wahnsinnig passendes Bild. Man könnte fast sagen, divers. Ja, und dass das alles in Ordnung ist, das passt halt einfach sehr gut. Und fügt sich super in diese High Republic mit ein. Das passt einfach echt gut. Und man merkt, dass da Leute dran saßen, die zumindest ein bisschen im Thema drin sind.
Ich möchte gerade noch, du hast erwähnt, Meister Sol, gespielt von Lee Jung-jae, einem Koreaner. Und ich habe im Vorfeld gelesen, dass er tatsächlich für diese Serie mehr oder weniger gelernt hat, richtig Englisch zu sprechen.
Also, ja, das finde ich auch krass, ja, habe ich auch gelesen.
Das ist schon krass. Also der war damals auch auf der Star Wars Celebration auf der Bühne, begleitet von einem Dolmetscher. Und da habe ich schon gedacht, oh, mal gespannt, wird es der erste Jedi, der nicht basic quasi das Englisch im Star-Wars-Universum spricht, sondern irgendwie was anderes. Aber umso krasser, weil ich hätte nicht gedacht, dass er quasi in echt, der Schauspieler, gar nicht gut Englisch spricht und mehr oder weniger das alles in mehreren Monaten einfach gelernt hat. Also Hut ab dafür, weil er bringt so viel Gefühl in seiner Stimme rüber. Und ist für mich auch direkt die Figur des Meister Sol direkt so ein Ankerpunkt. Und wenn ich jetzt nach zwei Folgen sagen müsste, was ist meine Lieblingsfigur in der Serie, dann würde ich schon sagen er, weil ich finde ihn sehr, sehr interessant, weil er auf der einen Seite so ein bisschen dieses Idealbild von einem Jedi, zumindest aus meiner Sicht, verkörpert. Er hat viele Anleihen auch in Richtung Qui-Gon Jinn. So, dass er ein bisschen,
den habe ich auch gedacht, ja,
gegen den Orden, nicht gegen den Orden, aber nicht immer einer Meinung mit dem Rat ist und nicht so by the book, sondern ein bisschen so sein eigenes Ding macht. Und gleichzeitig bin ich mir bei ihm aber auch nicht sicher, ob er nicht vielleicht auch irgendwie ein dunkles Geheimnis verbirgt, dieses Mysterium, was da über allem schwebt und wo wir auch nach zwei Folgen irgendwie noch gar nicht so richtig schlau draus geworden sind. Finde ich bei ihm von Anfang an, auch gerade wenn ich es beim zweiten Mal sehe, ist mir das so aufgefallen, diese Blicke und dieses Nachdenkliche, und er rückt dann auch nach und nach mit weiteren Informationen raus. Er weiß mehr, wie zum Beispiel in den offiziellen Akten des Jedi-Ordens stehen über diesen Fall, und ich glaube, da wird bestimmt noch das ein oder andere Geheimnis gelüftet, und ich bin mal gespannt, ob wir ihn dann immer noch so positiv sehen oder ich ihn noch so positiv sehe wie aktuell. Auf jeden Fall finde ich ja die Figur sehr, sehr spannend angelegt und echt gut gespielt.
Ja, sehr schön. Das heißt, wir wissen, die Jedi und die Politik, auch hier wieder ein ganz großes Thema Richtung Episode 1 gehen, sind ja nur noch knapp 100 Jahre oder gut 100 Jahre, je nachdem, was berechnet wird. Politik ist einfach ein Thema, was in Star Wars immer wieder kommt, auch wenn es hier noch gefühlt weit weg wirkt, aber trotzdem sehr, sehr interessant.
Was wir hier auch noch erfahren, also im Gespräch zwischen Saul und Venestra und auch den anderen Jedi, wo ja so kurz auf den Fall eingegangen wird, erfahren wir unter anderem auch, dass Osha mit 8 Jahren zum Jedi-Orden kam, was ja auch recht alt ist, wenn man gerade so als Vergleich Anakin heranzieht, der ja auch schon etwas zu alt war. Und wir wissen nach wie vor nicht, aus welchem Grund sie denn überhaupt den Orden verlassen hat, nur dass sie mal seine Schülerin war, er noch wohl eine starke Verbindung zu ihr hat und es nicht nur ein einfacher Fall ist, sondern da auf jeden Fall was Persönliches mitschwingt.
Genau. Ja, die Szene wechselt weiter. Wir sind auf dem Gefangenentransport nach Coruscant. Hier lernen wir, nicht wirklich, aber hier sehen wir einige Verbrecher, die fliehen wollen. Sie haben einen Plan. Das Schiff wird zum Absturz gebracht durch einen dieser Verbrecher, der offenbar auf einer Frequenz irgendwie einen Ton abgeben kann, der die Droiden-Sitze, das fand ich auch sehr schön, diese Pilot-Droiden, die irgendwie gleichzeitig Sitze waren, zum Absturz gebracht hat. Das Schiff stürzt ab. Die Verbrecher können fliehen. Einzige, die an Bord bleibt, ist Osha. Und relativ schnell erleben wir dann auch, dass die Verbrecher gar nicht so weit gekommen sind, weil kurz darauf sind sie schon offenbar auf Coruscant in einem Gefängnis gelandet. Und Saul geht hier mit einem Machtverhör auf einen dieser Gefangenen zu und kriegt dann erzählt, dass Osha irgendwo abgestürzt ist mit dem Schiff. Und daraufhin möchte Saul zusammen mit einer, also fragt erstmal bei Venestra nach, ob das okay geht. Sie lässt sich davon überzeugen und zusammen mit Yord, dem Padawan von Saul, den aktuellen Jackie, ihm natürlich, die gehen zu dritt quasi auf die Suche nach Osha. Ja, und wir sind auf einem neuen Planeten am Ende, auf Karlak. Aber ja, wie war das zu schnell erzählt? War diese Geschichte rund um die Gefangenen zu schnell in der Storyline verwebt? Ich fand es eigentlich ganz schick. Also ich fand's gut gelöst, weil man muss ja diese Gefangenen nicht zwangsläufig ewig und 3 Tage jagen. Also ich fand das sehr, sehr gut gelöst, ehrlicherweise.
Wir kriegen eh dann irgendwann einen Roman, wo dann erklärt wird, warum der eine so durchgedreht ist.
Und, ja, stimmt.
Ich fand das nicht so schnell erzählt. Ich fand aber diese Szene mit diesem Mind-Trick, wo er dann einfach so sagt, was sagt er? Ja, sie hat mir geholfen, ich habe sie nur betrogen und habe das letzte Shuttle genommen. Das fand ich so eine super coole Szene. Und alles so nebenher. Ja, aber fand ich nicht zu schnell oder irgendwas.
Ich fand die Szene etabliert zwei wichtige Dinge. Also einmal, dass Osha, obwohl sie nicht mehr im Jedi-Orden ist, scheinbar immer noch so eine Art Grundvertrauen in die Jedi hat und jetzt nicht sich dem Orden abgewandt hat, weil sie sagt, ich kann mit den Lehren der Jedis nichts anfangen oder die Art und Weise, wie die Jedi agieren, ist nicht nach meinem Sinn, sondern sie weigert sich ja quasi an diesem Ausbruch mitzumachen, obwohl sie als Mörderin verdächtigt wird. Und gleichzeitig bekommen wir auch mit, dass sie irgendeinem scheinbar Schwerverbrecher trotzdem versucht zu helfen und ihn nicht in den Tod stürzen lassen will, was letztendlich dazu führt, dass sie dann mit dem Raumschiff abstürzt. Aber das etabliert einfach in kurzer Zeit sie gut als Charakter, dass man weiß, wo steht sie denn den Jedi gegenüber und ja, einfach, wie tickt sie denn als Mensch, dass sie einfach uneigennützig handelt und einfach versucht, anderen zu helfen und schon irgendwie auch noch Jedi-like ist und erstmal ja das Wohl der anderen vor sich selbst stellt. Das fand ich da in der Szene echt gut.
Hm. Was ich interessant finde, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, dieser Parasit auf dem Mund dieses einen Gefangenen, ein Dibuk, der den irgendwie ruhig stellt. Ich weiß nicht, ob das eine Machart der Jedi ist oder ob das einfach quasi zu dem Gefangenentransport nach Coruscant gehört, weil das ist ja sehr untypisch, ja, dass man so in dieser Form jemanden versucht ruhig zu stellen. Ich fand diesen Parasiten auch echt nicht angenehm anzusehen. Er war schon irgendwie ein bisschen widerlich, ehrlicherweise. Und was wir auch noch sehen, Daniel, du hast ja gerade gesagt, wir sehen, wie Osha so nicht so ein bisschen auf die Seiten der Jedi stellt. Aber wir merken auch in einer Szene, wo das Schiff kurz vorm Abstürzen ist, dass Osha auch keinen Bezug mehr zur Macht hat. Also sie versucht, ihren Druiden Pip mit der Macht zu greifen. Und man hat das hat mich so ein bisschen an Sabine erinnert in Ahsoka, die versucht hat, den Becher zu greifen. Und man hat diesen kleinen, ganz kurzen Moment, es wird alles ruhig, es wird alles ganz, ganz ruhig. Und es funktioniert trotzdem nicht. Also ich fand das eine schöne Szene, dass wir einfach sehen, okay, guck mal, sie hat keine Macht, also zumindest noch nicht, vielleicht kommt die auch irgendwann mal wieder, aber nach 8 Jahren oder nach sechs oder acht Jahren Abstinenz der Macht, ist das, glaube ich, auch etwas, was man wieder lernen muss. Wir haben es ja bei Cal Kestis auch gesehen, der zwar ein bisschen was noch mehr konnte, aber sie hat ja auch die Ausbildung nie endgültig abgeschlossen.
Ja, und auch bei Grogu zum Beispiel hat man sowas Ähnliches ja auch gehabt. Ja,
richtig.
Aber richtig. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, und zwar, bevor sie den rettet, sie zögert da erstmal und sie muss mit sich kämpfen, dass sie es dann doch tut. Und das schlägt einen ganz schönen Bogen zu Indara am Anfang, die ja überhaupt nicht zögert, um diesen was ist das für eine Rasse, diese Hammerhead, diesen Barkeeper zu retten vor dem Messer, und stirbt dafür natürlich, ja. Aber also das könnte man noch so interpretieren, dass das jetzt nochmal ein kleiner Unterschied ist zwischen den beiden. Ja. Die eine Jedi-Meisterin, die da völlig in ihrem Kodex aufgeht und in ihrem Jedi-Turm, und die andere, die dann erstmal noch hadert und sich dann doch für das Richtige entscheidet.
Ja, true story. Ich glaube, an der Szene können wir noch am Ende festhalten, Sicherheitsgurte können das Leben retten. Also
genau, immer schön anschnallen.
Immer schön anschnallen und auf die Flugbegleiter hören. Also scheinbar scheint es was zu bringen. Ja, sehr gut. Nach dem Absturz auf dem Planeten Karlak bekommt Osha eine offenbar Vision, und zwar sieht sie ihre Schwester May. Nicht in dem Alter, in dem sie sich jetzt befindet, sondern im wesentlich jüngeren Alter als Kind. Und sie erfährt auch, dass May Indara umgebracht hat und sie alle weiteren umbringen will. Und dann werden ihre Augen schwarz. Das erinnert mich ein bisschen an ein Comic rund um Anakin Skywalker, das ist Yoda, der eine Machtvision von dem kleinen Anakin hat, dessen Augen auch so tief schwarz plötzlich werden, weil er das pure Böse eigentlich noch ist. Auf jeden Fall, ich habe das irgendwie direkt im Kopf gehabt. Aber diese Machtvision oder diese Vision, die Osha da von May hat, mit der konnte ich ehrlicherweise in dem auch rückblickend nicht so viel anfangen, weil ich nicht verstanden habe, was das für eine Vision war. Also warum hat sie jetzt ihre Schwester gesehen? War das die Macht, die dort gesprochen hat, oder war das was anderes? Wie geht's euch?
Es gibt so einen Film, den werde ich nie wieder in meinem Leben ansehen. Der heißt Jenseits der Stille. Da läuft auch immer so ein Kind weg und so. Und das ist auch so ein bisschen Mystery. Ganz widerlich, kriege ich Gänsehaut, wenn ich an den Film denke. Aber ja, für mich hatte das so ein Vibe, ja, dass das, wie Daniel vorhin gesagt hat, irgendwie ja so eine psychische Nummer ist. ja, es hat sich halt dann als Machtvision entpuppt, was ich, wie gesagt, auch ganz passend finde, aber ich hätte das andere schon nochmal cooler gefunden.
Mich hat die Machtvision auch wieder total an die Connection zwischen Rey und Ben Solo erinnert. Weiß nicht, ob es da in die Richtung geht, Diet, weil wir haben einige Dualitäten in der Serie. Ich meine, klar, es geht um die Sith, die haben die Regel der Zwei. Wir haben hier Zwillinge, die scheinbar beide irgendwie eine Connection zur Macht haben und irgendwie eine besonderere Verbindung wie vielleicht noch andere Leute, wobei das halt auch auf das Zwillingsein zurückzuführen ist, weil man hört ja immer wieder, dass vor allem eineige Zwillinge irgendwie ihr ganzes Leben einfach eine besondere Verbindung haben und sich da irgendwie nochmal näher stehen, vielleicht gedanklich einfach, weil sie sich so ähnlich sind als Menschen. Dann haben wir gleichzeitig die Dualität dunkle und helle Seite und auch im Opening von The Acolyte ist dieses O, ist es, glaube ich, oder ist es C, ich müsste nochmal vor mir gucken. Einer der Buchstaben eben ist auch so zweigeteilt und in so eine leicht dunkle und eine leicht helle Seite. Also diese Dualität in allem scheint wohl ein großes Thema zu sein. Und es gibt wohl irgendein Geheimnis in der Vergangenheit dieser beiden Schwestern. Und ich wette mit euch, wenn alle 8 Folgen über den Bildschirm gegangen sind und wir dann nochmal auf Folge 1 zurückschauen, dass wir da einiges merken, was hier einfach ja für uns aktuell noch gar nicht zu verstehen ist.
Was ja auch gut wäre. Das wäre ja schade, wenn wir jetzt nach Folge 1 schon alles wissen würden. Also von daher, ja, seht ihr, ich hab mit dieser Machtvision, ich konnte halt einfach nichts mit anfangen. Also das hat mir jetzt die Storyverlauf nicht eingeschränkt oder so. Ich konnte damit einfach nur aktiv nichts anfangen. Womit ich aber was anfangen konnte, ist quasi mit den nächsten Szenen, denn wir erfahren durch Meister Sol jetzt ganz offiziell, dass Osha und May Zwillingsschwestern sind. Und es wird gesagt, dass May dafür verantwortlich ist, dass dass die Mütter von beiden Kindern und das gesamte Dorf, in dem sie gewohnt haben, vernichtet wurde. Offenbar hat sie dort mit dem Feuer gespielt. Zumindest könnte man davon ausgehen. Wir switchen wieder nach Karlak und dort flieht dann Osha vor den ankommenden Jedi. Und nachdem sie eingeholt wird, beteuert sie ihre Unschuld und sagt, dass May am Leben ist, was ihr ehemaliger Meister Sol auch glaubt. Da sage ich ganz klar, ich fand es sehr schön, dass sie hier einfach jetzt nochmal auch klargestellt haben, hey, es sind Zwillingsgeschwister, so ein bisschen auch die Geschichte nochmal erzählt haben, was passiert ist, weil das, was du auch gerade gesagt hast, Daniel, im Vorfeld, dass offenbar hier nicht alle Informationen über die beiden Zwillinge in den Akten der Jedi stehen oder in den Archiven der Jedi. Das finde ich sehr interessant. Auch, dass wir hier erneut auch hören, dass sie hat Mütter, also auch hier wieder die Diversität auch, die einfach für Star Wars hier steht, 2 Mütter zu haben, ist absolut, absolut gut und nachvollziehbar, dass man sowas dann auch mit reinbringt. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Szene in dieser Eishöhle ging. Es war natürlich ein sehr starker Clone Wars Vibe mit drin, dass wir hier eine Spiegelung der Szene zwischen Anakin und Ahsoka haben, während Ahsoka fliehen muss, nachdem sie auch des Mordes bezichtigt wurde. Und sie dann auch in dieser, so ein bisschen auch wie jetzt auf der Flucht mit Harrison Ford und wer ist der andere? Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Fragst du mich was? Keine Ahnung.
Hat auch bei Man in Black mitgespielt. Ist nicht Will Smith. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Das war auch so eine Szene. Ja, man steht am Ende eines Rohres oder am Ende eines Ausgangs von mir aus und dann muss man springen oder man wird gefangen und Saul rettet sie ja, weil sie fällt. Und auch ja, ein schöner Einsatz mit der Macht haben wir ein paar Mal schon jetzt gehabt in der Folge, dass die Macht sehr viel aktiver eingesetzt wird. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Und ich konnte mit der Szene auch wieder sehr viel mehr anfangen, wie mit der vorherigen.
Ja, und schön einfach, du hast es gesagt, der Bezug zu Clone Wars mit Anakin, der Einzige, der Ahsoka blind vertraut und ihr glaubt, dass sie es nicht war. Und auch Saul, der zu ihr spricht und einfach sagt, I believe you. Und man sieht einfach die Erleichterung in ihr. Und auch direkt, er sagt, sie braucht keine Handschellen und sie ist jetzt bei uns mit dabei. Und er stellt sich da direkt quasi beschützend vor sie und man merkt direkt, die beiden haben einfach irgendwie eine besondere Beziehung und ich bin da auch sehr gespannt, was wir dazu in Zukunft noch sehen. Und eigentlich hätte das auch fast schon ein schönes Ende der Folge sein können, wenn da nicht noch eine weitere Szene folgen würde.
Genau, weil in der letzten Szene, die Serie endet, wie sie begonnen hat, und zwar mit May. Und wir hören eine dunkle Stimme, die aus dem Off spricht und die offenbar dem dunklen Antagonisten dieser Serie zugehört. Und dieser erzählt dramatisch oder auf dramatischste Art und Weise, dass ein Akolyt, also quasi der Schüler eines dunklen Machtanwenders, eines Sith, den Traum der Jedi sterben lässt. Also es wird noch ein bisschen mehr erzählt, aber das ist so im Grunde die Quintessenz, dass hier der Traum der Jedi zu sterben hat, weil sie sonst nicht besiegt werden können. Und es wird ein rotes Lichtschwert entzündet und wir schalten auf Schwarz oder auf Sternenhimmel.
Und es gibt noch einen deutlichen Hinweis, wenn ich mich recht erinnere, dass es sich wirklich um Sith handelt. Nämlich sagt er auch, dass Frieden eine Lüge ist und dass es ja, glaube ich, auch Teil des Sith-Kodex, oder? Habe ich mir das alles eingebildet?
Nee, das ist zumindest etwas, was im Sith-Kodex auch einen Bestand hat. Ja, ich glaube, es ist sogar einer der Leitsätze, das stimmt.
Ich kann den Kodex auch nicht auswendig, aber ja, Peace is a lie kommt auf jeden Fall innerhalb des Kodex des Sith vor.
Genau, also ja, relativ eindeutig dann, würde ich sagen.
Ja, der Bad Guy wird kurz gezeigt. Wir bekommen direkt vorgelegt, was uns noch erwartet. Und dann ist die Folge fertig. Und ich war sowas von froh, dass noch eine weitere Folge kommt, weil das wäre ein Cliffhanger gewesen, da die Woche rumzukriegen. Und wäre schwer geworden, wobei der Cliffhanger in Folge 2 auch nicht weniger abrupt ist, finde ich. Das ist schon sowas in der Serie, was bei Leslie Headland scheinbar auch so ein bisschen Stilmittel ist. Das ist auch bei Russian Doll, ihrer Serie, die sie davor gemacht hat, so gewesen. Die habe ich zum Glück gebinged auf Netflix. Hier, glaube ich, hätten die anderen 7 Folgen direkt bereitgelegen, hätte ich mich krank gemeldet bei der Arbeit, weil ich habe die Folge morgens geguckt und hätte direkt alles durchgeguckt.
Ja, also erste Folge ist vorbei, erste Folge ist durch, hat insgesamt ungefähr 37 Minuten Spielzeit und dann auch einen sehr langen Abschluss von, ich glaube auch wieder fast über 4 Minuten müssten es etwa sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das kennen wir ja von den Star Wars Serienproduktionen, das ist ja nichts Neues und auch nicht weiter schlimm. Die zweite Folge heißt Rache, Gleichgewicht, Revenge, Justice. Auch hier ist die Regisseurin Leslie Headland, die Autoren dieser Geschichte sind Jason Michaleff und Carmine the Great. Sagt mir jetzt ehrlicherweise nichts, aber das tut, glaube ich, auch der Sache keinen Abbruch. Genau, und diese Folge beginnt auf dem Planeten Olega, auch ein offenbar neuer Planet. Und hier dringt May in den schon von uns angesprochenen örtlichen Jedi-Tempel ein, um dort Meister Torbin umzubringen, was ihr aber nicht gelingt, denn dieser ist scheinbar durch ein Machtschild oder etwas Ähnliches geschützt. Ja, neuer Planet, neuer Jedi-Tempel, so wie wir es noch nicht erlebt hatten. Hat euch das irgendwie irritiert? Wie fandet ihr diese Meister-Torbin-Nummer, der dort im Schneidersitz in der Luft schwebt und ja in einer meditativen Phase ist, die auch sogar eine Bezeichnung hat. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen. Wie ging es euch damit?
Ja, ich habe mich auch gefragt, was der Barasch-Eid ist, um es gleich mal anzusprechen. Genau. Aber dieser Torben hat mich halt total an so einen Faun erinnert. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich fand's cool, diese Barriere zu sehen, wie das funktioniert. Keine Ahnung, aber war auf jeden Fall ein cooles Stilelement. Und auch, wie diese ganze Situation dann gelöst wird und wie sie es dann doch schafft, ihn zu kriegen, ist schon echt cool gewesen. Super gut geschrieben, fand ich. Und auch der Weg dahin mit diesem Gift und so, bis wie sie ihn dazu bringt. Und das macht halt nochmal neugieriger, was eigentlich wirklich passiert ist auf diesem Planeten und was halt auch Meister Soul noch weiß. Also da arbeitet die Serie jetzt offensichtlich ein bisschen drauf hin. An sich fand ich es aber super. Auch, dass es einen anderen Tempel mal gibt und dann wird später als Soul und die anderen Jedi dann auch dort ankommen, nochmal gesagt, ja, wir hätten nicht gedacht, dass Coruscant sich für unsere Probleme interessiert oder irgendwie sowas in der Richtung. Also das ist halt auch wieder ein kleiner Hinweis drauf, dass ja, wie sich der Orden jetzt gerade entwickelt und so. Und ja, aber prinzipiell fand ich das super mit dem anderen Tempel, weil da kann man sich jetzt vielleicht in der Zukunft auch besser erklären, wo noch Jedi herkommen oder wie es manche vielleicht dann doch geschafft haben, andere Dogmen zu entwickeln oder vielleicht doch der Order 66 zu entkommen oder so. Das finde ich total spannend, dieses Thema.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, wie sie, also May, dann den Jedi-Meister quasi mit Gift oder auf andere Art und Weise, nicht mit roher Gewalt, im Endeffekt dazu bringt, dass er von uns geht. Da fand ich schön zu sehen, wie kreativ May einfach ist, wie gerissen und dass sie halt einfach auf kreative Art und Weise versucht, an ihr Ziel zu kommen, weil ähnlich wie beim Kampf mit Indara, durch ihre bloßen Machtfertigkeiten wäre sie da nicht weitergekommen. Die reine Stärke allein hätte ihr nicht ausgereicht, um die beiden Jedi-Meister zu überwinden. Und sie macht dann was für mich ganz Unerwartetes und gleichzeitig auch wieder das mehrfach erwähnte große Mysterium. Was war denn damals, was so schlimm war, dass dieser Jedi-Meister so von Schuld quasi aufgefressen wird, dass er jahrelang in dieser Meditationsstasis da verharrt und jetzt mehr oder weniger sogar freiwillig den Tod wählt, um einfach nicht mit seinen Taten von damals konfrontiert zu werden. Und das steigert die Spannung irgendwie auch direkt immer weiter. Und ich bin gespannt, ja, welche Puzzlestücke da nach und nach noch so kommen. Das ist etwas, was mir an der Serie einfach echt gut gefällt, dass man so schön immer miträtseln kann und immer so, ja, weitere kleine Teile vorgeliefert bekommt.
Ja, wir sind jetzt da auch schon wieder sogar einen Schritt weit in die Folge reingekommen, weil natürlich der Freitod von Torbin, der kommt erst etwas später. Wir switchen nämlich erst nochmal auf das Schiff der Jedi, das quasi noch auf Karlak steht. Und hier merkt man auch, dass Yord offenbar nicht der größte Fan von den Entscheidungen von Soul ist, denn er findet es nicht in Ordnung, dass Osha hier frei rumlaufen darf, weil für ihn ist sie ja eine Gefangene. Also auch hier wieder der Punkt, ja, dieses fest an den Kodex oder fest an die Regeln zu glauben. Und er vermutet sogar, dass wenn ihre Schwester May wirklich noch leben sollte, dass beide eventuell zusammenarbeiten könnten. Ja, in einem Hologespräch mit Vernestra erfährt dann Soul von dem Angriff auf Meister Torbin und es scheint, dass man plötzlich auch Osha Glauben schenkt, weil es kann ja nicht sein, dass Osha in Gefangenschaft gewesen ist und gleichzeitig auf Olega den Jedi-Meister dort angegriffen hat, weil es erstmal hier nur das Attentat, was noch nicht durchgeführt worden ist. Ist ein interessanter Aspekt, dass wir hier diese kleinen Auseinandersetzungen zwischen Yord und Soul sehen, weil gerade die, wir hatten jetzt ja bei beiden auch schon gesagt, Soul ist so ein bisschen der Qui-Gon-Jinn, Yord ist so ein bisschen der Obi-Wan Kenobi und auch die haben ja auch ihre Unterschiede gehabt. Auch hier wieder der Bezug auf Episode 1, in dem oder wo Obi-Wan Qui-Gon sagt, Meister, stellt euch doch nicht wieder gegen den Rat oder macht das doch mal so, wie es der Rat will, so ungefähr, sonst werdet ihr ja nie da irgendwie aufgenommen werden. Das fand ich ganz schön, dass man hier auch einfach merkt, ne, es gibt quasi auch eine charakterliche Entwicklung ist es noch nicht, aber so zumindest einen charakterlichen Unterschied. Nicht alle Jedi, wir haben es ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, sind hier gleich. Nicht alle Jedi nehmen das alles gleich wahr. Ich find's cool. Mir hat das viel Spaß gemacht, weil es einfach so ein bisschen dieses, so das Neckische auch hat. Wie ging's denn euch damit? Also, sag mal gerade, Tom, wie hast du das denn so empfunden? Hast du da irgendwie was Besonderes wahrgenommen für dich?
Ja, klar, das habe ich schon wahrgenommen. Ich habe das als ganz nettes Element betrachtet, weil Yord ja noch ein sehr junger Jedi ist, der halt nichts falsch machen will und sich eben an den Kodex hält. In der Auffassung, dann könnte man nichts falsch machen, wenn man diesen Leitlinien halt einfach folgt. Aber dass Meister Sol halt mit seiner ja jahrzehntelangen Erfahrung wahrscheinlich halt andere, das so sieht wie Qui-Gon eben, ja, dass das Richtige nicht immer unbedingt das ist, was im Lehrbuch oder im Kodex steht. Und das fand ich schon ganz nett anzuschauen, aber es hat in erster Linie zur Atmosphäre beigetragen, hat weniger die Handlung vorangetrieben. Aber so atmosphärisch fand ich es natürlich gut gemacht, ja. Mhm. Und auch hier greift man wieder Star Wars-Themen auf, ja. Du hast es gerade schon gesagt, ein bisschen Obi-Wan-Vibes, ein bisschen Qui-Gon-Vibes. Und so langsam steht halt die Frage im Raum, was macht der Soul da eigentlich oder wie war der dran beteiligt und so weiter und so fort. Das tritt halt immer mehr hervor, auch dadurch, dass er die Sachen im Rat hinterfragt. Und was mich ein bisschen gewundert hat, ist halt, dass Vernestra so, ich sag jetzt mal, konziltreu ist. Ja, die scheint sich ja sehr stark am Rat zu orientieren, sehr stark am Kodex zu halten. Da frage ich mich, wie das gekommen ist, ich weiß es nicht, müsste ich einfach nur genauer drüber nachdenken, aber das ist mir schon aufgefallen, ja klar.
Ja, also im Zuge der Bücher ist sie schon anders beschrieben, ja, sie ist als einfach, dieser Charakter jetzt ist ja aber auch schon, um die 100 müsste sie, glaube ich, auch schon sein. Ich glaube, so viel früher setzen die Bücher auch mit ihr an. Ich weiß es jetzt auch nicht hundertprozentig, also habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschlagen. Aber trotzdem, sie ist ja schon einiges älter als in den Büchern, gereifter offenbar auch. Aber ich habe auch diesen Eindruck gehabt, wir wissen auch gar nicht, in welchem oder welchen Stand sie im Jedi-Tempel oder im Orden der Jedi hat. Mhm. Sie wird zwar als Meisterin angesprochen, aber Meister Yoda ist ja auch Meister Yoda, obwohl er eigentlich Großmeister Yoda ist. Also vielleicht hat sie da auch einen weit höheren Stand, weil Sol ja auch immer nur ihr reportet und niemand anderem. Und das, was da vielleicht noch umkommt.
Ich weiß nicht, ist Großmeister überhaupt ein offizieller Titel oder sagt das nur jeder, weil er den Ratsvorsitz hat? Das weiß ich jetzt nicht. Aber wäre ja auch irgendwie komisch. Ich glaube, als wir ihr das erste Mal begegnen in diesem Kinderbuch, da ist sie irgendwie 15 und wurde gerade schon zur Ritterin geschlagen und ist, glaube ich, die jüngste Ritterin des Ordens zu dem Zeitpunkt. Also die jüngste, die jemals... Nee, anders. Sie wurde als mit ihren 15 Jahren war sie die erste, die jemals so jung zur Ritterin geschlagen wurde. Habe ich es jetzt endlich hingekriegt? Keine Ahnung.
Ich glaube schon.
Ja, auch sie hat direkt wieder ein Padawan dabei, übrigens in dem Buch, aber ist einmal außen vor. Und da ist sie ja dann Jahrzehnte später, ist ja irgendwie logisch, dass sie dann Meisterin ist. Also man könnte vielleicht aber schon vorausahnen, dass sie Mitglied des Rates ist, weil sie ja dann auch in dieser Holo-Nachricht sagt, wir handeln jetzt nicht, ohne das vorher besprochen zu haben. Und das klingt für mich schon danach, als dass sie da irgendwie ein Wörtchen mitzureden hat.
Ja.
Vor allem ein krasser Kontrast jetzt im Vergleich zu Yord, wenn hier sie quasi die jüngste Jedi-Ritterin war. Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, der Schauspieler Charlie Barnett ist 36, also wenn wir jetzt ungefähr Mitte 30 rechnen, und er ist seit 2 Jahren erst Jedi-Ritter, dann wissen wir schon, wenn man überlegt, wie jung die Padawane werden und dass viele ja, sage ich mal, mit Anfang 20, würde ich jetzt mal behaupten, vielleicht so im Schnitt mit ihrer Ausbildung fertig sind oder um die 20 Jahre, so was man hört von anderen Geschichten, dann ist er mit, keine Ahnung, schon in den 30ern erst zum Jedi-Ritter zu werden, wahrscheinlich einer der am längsten dann gebraucht hat. Auch wenn ich hier jetzt keine genauen Zahlen vorliegen habe.
Das ist eigentlich eine ganz coole Theorie, ja. Würde irgendwie zu dieser Rolle, die er da ausfüllt, auch ganz gut passen. Armer Yord.
Ja, aber auch zu der Aussage, die Osha ja auch am Anfang der ersten Folge trifft, als sie ihm begegnet, hast du auch endlich deine Prüfung geschafft. Also das klingt ja schon so ein bisschen danach, als hätte er schon sehr, sehr lange irgendwie damit zu kämpfen gehabt, was ich ja schon irgendwie ganz, ganz spannend finde. Also von daher, wer weiß, da wird es mit Sicherheit auch noch Bücher geben oder Comics, die dann auch diese Geschichten noch so ein bisschen ergänzen werden. Und ich denke, diese Wissenslücke wird geschlossen werden. Wie oder was mich jetzt einfach noch so ein bisschen auch positiv aber gestimmt hat, ist die Aussage von Vern, dass sie hier sagt, hey, okay, ich vermute auch, dass diese Aussage von Osha richtig ist, weil es gab einen Anschlag auf Meister Torbin und das kann ja nicht gleichzeitig passiert sein. Also ist es schön, dass man trotz der Engstirnigkeit, die der Jedi-Orden doch irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen zeigt, hier trotzdem auch so ein bisschen, ich sage, Logik auch walten lässt. Ja, das kann halt gar nicht anders sein. War, also es muss ja irgendwie sein. Sie kann ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wobei, vielleicht
es sei denn
Meditation. Sie wacht ja auch immer wieder sehr erschreckend auf, Osha. Sie wacht ja immer so schon mehrfach in diesen beiden Folgen.
Ja, und was wir schon lange nicht mehr hatten, waren Klone.
Ah, ja, stimmt. Wir sollten wieder mehr Klone machen, ich finde auch. Also gerade in der Zeit sind, das kann man machen.
Ja, und dann schließt sich wieder der Story-Arc zum Projekt, wie heißt es, Necromancer.
Necromancer.
Und dann kommen sie da drauf, dass sie schon längst machtsensitive Klone herstellen können. Ach du Scheiße, wäre das furchtbar. Vergessen wir das lieber gleich
wieder. Bitte führe niemanden auf diese dunklen Pfade. Das braucht man jetzt, glaube ich, noch nicht. die Kamera switcht wieder. Wir sind wieder auf Olega. Hier trifft May den nächsten Charakter, der neu eingeführt wird. Und zwar, der heißt Kimir. Das ist ein Schmuggler, wie es ausschaut, der offenbar aber mit ihr und auch mit ihrem Meister, sag ich mal, zusammenarbeitet. Welche Rolle er jetzt wirklich genau hat, die können wir noch gar nicht so hundertprozentig wahrnehmen, sag ich mal. Der Schauspieler hinter Kimir ist ein philippinischer Kanadier, sagt man das so, namens Manny's Jacquino oder Jacinto. Also bitte seht's mir nach, wenn der Name falsch ausgesprochen ist. Genau, diesen treffen wir hier auf jeden Fall. Dieser gibt sich als Apotheker getarnt aus und unterstützt May quasi bei dem Tod von Torbin, indem er ihr ein Gift namens Bunta zusammenmischt und sie es entsprechend mitnimmt. Neuer Charakter, wie habt ihr ihn empfunden?
Super sehr spannend.
Sag du ruhig wieder meine Gedanken, Tom, das ist okay.
Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt dieselben Gedanken haben, aber er scheint ja auch irgendwie mit diesem Meister in Verbindung zu stehen und ist vielleicht selber auch ein Sith-Akolyt und im Laufe der Handlung finde ich es halt spannend, ja. Die Sith oder die sich denen zugehörig fühlen, stehen halt eben nicht zueinander, ne. Der hängt sie bei der ersten Gelegenheit hin und die Jedi helfen halt wie immer zusammen. Man könnte fast sagen, es ist ein bisschen klischeebehaftet, aber es ist halt der Kontrast, der hier erzeugt wird. Und dass jemand, da kommen wir jetzt bestimmt gleich auch noch drauf, es wird halt immer so ein bisschen impliziert, die Jedi sind eher sowas Samurai-artiges, die sehr ehrenhaft kämpfen, die vielleicht die anderen auch beschützen wollen und so. Und die Sith nehmen hier eher so eine Shinobi-Ninja-Rolle ein, sage ich jetzt mal. Ja, die Giftmischer, die bei Nacht und Nebel mit irgendwelchen in Tempel eindringen, die mit Wurfmessern um sich werfen, mit niederen, hinterlistigen Methoden versuchen, Leute zu meucheln. Und das ist ein sehr, sehr stimmiges Bild, was man sich hier halt auch wieder, ich glaube, historisch gesehen ist es nicht ganz adäquat, weil die Ninja, so wie wir sie jetzt in der Popkultur kennen, eigentlich nicht wirklich existiert haben. Aber es bedient halt dieses Klischee ziemlich gut und ist halt hier auch sehr stimmig. Später kommt nochmal so eine Szene, wo Mei dann diesen Force-Push auf den Boden macht. Das hat mich zum einen sehr an The Force Unleashed erinnert, weil es da auch sowas Ähnliches gibt. Aber auch an diese Rauchbombenwerferei. Ja, ich schmeiße eine Rauchbombe auf den Boden und dann ding, bin ich weg. So, und
ja, stimmt.
Und dieser Giftmischer-Typ, der passt da sehr gut rein. Hat mir auch gut gefallen. Aber ich weiß nicht, bin gespannt, was der noch für eine Rolle einnehmen wird.
Ja, hier bin ich mir sicher, da kommt mehr. Also irgendwie, ich weiß auch nicht genau, man kann in der Serie ja hinter allem das nächste Mysterium und den nächsten Twist erwarten, aber bei ihm hatte ich so besonders das Gefühl, er wirkt so sehr trottelig und verpeilt und dann liegt er da in der Ecke und pennt und gleichzeitig kennt er aber wohl Mays Meister und weiß von dem Plan und irgendwie passt es für mich nicht ganz zusammen und wie du gesagt hast, Tom, vielleicht ist er auch ein angehender Akolyt, was auch immer, vielleicht ist er sogar der Typ hinter der Maske und gibt was ganz anderes vor. Also bei ihm könnte ich mir wirklich alles vorstellen. Vor allem habe ich das Gefühl, ja, der Schauspieler kann auch deutlich mehr wie dieser trottelige Apotheker, der da chillt und oft sind ja dann die Harmlosen, die am besten da weiterkommen. Und ich meine, den verdächtigt kein Mensch, dass er irgendwie was großartig Böses da vollbringt. Der ist relativ dünn gebaut, hat so, ja, zieht die Klamotten von dem Apotheker an und er wirkt einfach wie so ein typischer Han Solo-Verschnitt. Und da hätte ich am meisten das Gefühl, dass sie uns da auf die falsche Fährte führen wollen.
Aber ich finde, so trottelig wirkt er gar nicht. Also der Jord wirkt auf mich trottelig. Aber irgendwie dieser Apotheker, der wirkt so ein bisschen heruntergekommen und ja,
ein Dealer.
Ja, genau.
Der Dealer von der Ecke. Also ich trottelig war vielleicht das falsche Wort. Mir fällt es gar nicht. Aber einfach so, er hat viel so mehr auf dem Kasten.
So ein zwielichtiger Typ halt.
Genau.
So ein Schlitzrohr. Ja, irgendwie.
Genau. Der kann einiges und gibt es gar nicht zu und lässt sich halt einfach nicht in die Karten schauen. Und vielleicht ist er eher so der Anti-Jord, der Jord, der eher prahlt mit was er kann und immer schön gleich das Lichtschwert rausholt und seine Robe da poliert und Dampf bügelt und was auch immer. Und der andere ist eher so im Hintergrund und ja, nicht so viel Fokus auf ihn und
ja, so ein bisschen die Antithese dazu, weil der ist ja auch, dem macht ja das überhaupt nichts aus, ja, dann säuft er halt mal und zieht sich da irgendwelche Drogen rein oder so, ja, also,
ja. Ja, ja, also ich finde ihn auch als Charakter sehr spannend, ich bin wirklich, das ist so einer, den kann man noch gar nicht so richtig einschätzen, zumal er auch sehr viel mehr zu wissen scheint, wie es Mei tut. Und das ist ja schon etwas, also er sagt ihr ja auch quasi ihre Aufgabe nochmal, dass sie halt auch einen Jedi quasi waffenlos oder ohne Waffe töten muss oder ihn selber sich töten lassen muss, wie auch immer. Was ja auch irgendwie, also es ist ein bisschen merkwürdig, weil er schon so viel mehr weiß und sie aber trotzdem ihm so ein bisschen Befehle gibt. Also auch wenn er das eher so ein bisschen widerspenstig annimmt, aber so diesen Eindruck habe ich bekommen.
Vor allem die Tatsache, dass ja die Sith eigentlich komplett im Verborgenen leben, dann es kann eigentlich fast gar nicht sein, meiner Meinung nach, dass so ein Low-Level-Scum-Apotheker da dann die geheimen Pläne von irgendwelchen Sith-Akolyten kennt. Also da muss irgendwie mehr dahinter sein, ansonsten lässt sich das für mich schlecht erklären. Die einzige andere Erklärung war halt wirklich, dass May irgendwie dem halt begegnet ist und die sich tatsächlich angefreundet haben und sie ihm halt ihre Lebensgeschichte vielleicht erzählt hat und auch erzählt hat, was sie vorhat, aus welchem Grund auch immer, und sie halt durch ihn unterstützt wird. Aber so viel mehr Möglichkeiten sehe ich da aktuell nicht. Und ich hoffe, ich werde recht behalten.
Ich bin auf jeden Fall, oder ich glaube, wir sind da alle sehr, sehr gespannt, was mit diesem Charakter noch passiert. Wir springen ein bisschen durch. Es folgt ein kurzes Gespräch zwischen Osha und Saul, in dem wir erfahren, dass mittlerweile beide vermuten, dass May diesen Brand überlebt hat, weil es gibt ja noch keinen klassischen Beweis dafür. Und wir merken, dass beide sehr von Schuldgefühlen und von Trauer beseelt sind. Also die Herzen leiden scheinbar. Beide versuchen sich gegenseitig so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, hey, du bist nicht dran schuld, dass das damals passiert ist. Und wir als Zuschauer werden immer noch so ein bisschen im Dunkeln gehalten, weil wir erfahren immer nur so peu à peu, was passiert denn da? Oder was ist da vor 16 Jahren passiert bei diesem Brand? Wer hat diesen Brand gelegt? Und warum war Saul dabei? Warum war offenbar Torbin dabei? Warum war Indira dabei? Auch das, da warten wir immer noch auf so die Lösung. Die Szene geht weiter, dass wir wieder im Jedi-Tempel sind und May, die mittlerweile das Gift bekommen hat, dieses Bunter-Gift, erneut Torbin gegenübersteht. Und wir erfahren auch hier in so einem Nebensatz von ihr, dass er den Barrash-Eid abgelegt hat. Ganz kurz, ich muss das auch nochmal nachvollziehen. Ich habe das gelesen gehabt, es gab in den Büchern rund um die High Republic, gab es das schon mal. Das ist im Grunde ein Schwur, den Jedi ablegen, wenn sie quasi Buße tun wollen, die irgendwas, ja, sie haben irgendwie Mist gebaut in ihrer Vergangenheit. Es gibt aber auch manche, die das einfach nur machen, um sich quasi noch mehr auf die Macht zu fokussieren. Also es ist ein bisschen was quasi, dass man sich von allem anderen abtrennt, was neben der Macht existiert. Also man gibt quasi sein Leben auf für die Macht. Man stirbt nicht dabei, aber man kann halt nichts weitermachen. Ja, so habe ich es zumindest im Hinterkopf. Gibt's eine ewig lange Geschichte, kann man sich gerne mal durchlesen. Es wird auch in den Vader-Comics von 2017 erwähnt.
Das war das, was ich vorhin gemeint hatte. Also die zwei Verbindungen, eben das Kristall bluten lassen, beziehungsweise das Schwert erobern und der
Barrash-Eid, ja.
Genau, das waren die zwei Dinge. Also aus der High Republic, so weit bin ich ja noch nicht, dass ich da noch mehr drüber hätte wissen können. Aber mir kam es irgendwie bekannt vor und dann wusste ich, okay, die Vader-Comics waren das.
Ja. Ja, genau. Dieser Eid ist abgelegt worden. May gibt ihm aber die Möglichkeit, quasi sich entweder für seine Taten, von denen wir immer noch nicht genau wissen, was sie sind, sich vor dem Rat der Jedi zu verantworten oder vor ihr selber. Woraufhin Torbin aus dieser Stase erwacht und das Gift zu sich nimmt und dabei stirbt. Ist eine schnelle Szene, würde ich sagen. Oder beziehungsweise ist eine schnelle Situation. Ist eine ganze Menge passiert auf einmal. Daniel, wie ging es dir denn damit? Hast du da irgendwas Spezielles für dich mitgenommen?
Ich habe es vorhin ja schon mal kurz erwähnt und ich finde es nach wie vor sehr krass, dass einfach so ein Jedi-Meister mehr oder weniger den Freitod wählt, wenn er die Wahl hat. Wir reden quasi Tacheles über das, was damals passiert ist, oder du trinkst hier dieses Gift und beendest damit freiwillig dein Leben. Und es muss ja schon wirklich was ganz Krasses damals passiert sein, wenn der freiwillig lieber den Tod wählt. Und sie wissen da definitiv, wie sie die Spannung aufbauen. Hat bei mir nur bewirkt, dass ich jetzt umso mehr einfach wissen will, was ist damals passiert.
Wir wollen das alle wissen.
Und was man zu Jedi-Meister Torben, wie du ihn schön genannt hast, auch noch erwähnen muss. Er wird gespielt vom gleichen Schauspieler, der bei Game of Thrones den Tommen Baratheon gespielt hat.
Und der Mann steht auf TOs.
Ja, das war ja auch der, wie heißt der? Dean Charles Chapman. Und der hat ja damals auch schon den Freitod gewählt, weil er seine eigene Mutter nicht mehr ertragen konnte und hat sich aus dem Fenster gestürzt. Also zwei Rollen in großen Franchises, zweimal den Freitod gewählt. Ich sehe da ein Muster.
Wir brauchen wieder jemanden für den Freitod. Ja, frag ihn.
Gott, wird das dann der Sean Bean für Selbstmorde?
Oh Gott. Ja, wenn man einmal so ein Stigma an sich haften hat, kriegt man es nicht mehr los.
Tom, hast du noch was zu diesem Bereich der zweiten Folge?
Nee, ich habe es ja vorhin schon alles ausgeführt.
Okay. Ja. Sehr gut. Okay, dann gucken wir weiter, denn die Szene wechselt erneut. Diesmal ist es Osha, die das Bild betritt und den toten Torbin findet als erstes. Und das bringt natürlich die nun ankommenden Jedi, die in diesem Tempel stationiert sind, erstmal dazu, sie des Mordes zu bezichtigen. Jedoch ist es Yord, der ihr an dieser Stelle ein Alibi gibt. Und es stellt sich heraus, dass dieses Gift, dieses Bunta, von Oshas Heimatwelt stammt. Also auch sehr interessant, hier diesen Bezug herzustellen. Es ist aber auch klar, und da kommen sie dann auf so ein bisschen Detektivart drauf, dass dieses Gift schnell seine Wirkung verliert. Deshalb ahnt man quasi, dass es irgendwo in der Nähe gemacht werden musste. Und die Gruppe, die drei Jedi, die beobachten jetzt den Apotheker, in dem Fall Kimir.
Also das fand ich aber auch eine coole Sache, weil wir haben gesagt, Yord wirkt dann auf eine gewisse Art und Weise schon mal aufs Publikum. Und hier kriegt er direkt einen Moment, wo er eine super Daseinsberechtigung hat. Das fand ich ganz toll geschrieben, dass er halt jetzt nicht total der Trottel ist, der gar nichts kann und einfach nur der Comic-Relief-Charakter ist, sondern ja, durch seine Art rettet er die Hauptcharakterin jetzt hier vor einem ganz langweiligen Plot.
Für Yords Charakter definitiv positiv. Das ist die einzige Szene, die bei mir, also jetzt nicht aufgrund von der Story, die erzählt wird, sondern wie es geschnitten, wie es inszeniert ist, ein bisschen Stirnrunzeln verursacht hat, weil ich nicht ganz verstehe, wie die das geschafft haben, dass sie einmal rechts durch die Tür gehen und sind dann irgendwie doch schneller in dem Raum da drin, obwohl die anderen es ja eilig hatten. Also das... keine große Kritik, aber musste ich jetzt nochmal ansprechen. Das ist auch beim zweiten Mal gucken, fand ich das ein wenig komisch, wie die zeitliche Abfolge war, wer da wann am Tatort ankommt. Gut fand ich es dann wiederum, dass es schnell aufgelöst wurde. Also wenn sie jetzt da einen längeren Plot draus gemacht hätten und die dann quasi doch geglaubt hätten, dass Osha es war, hätte mich das massiv gestört. So sage ich, okay, kleiner Schönheitsfehler aus meiner Betrachtung raus, aber an sich cool. Cool für Yord und gleich in der nächsten Szene oder mehr oder weniger danach wird er dann direkt wieder abgewertet, indem er dann seinen großen Plan vorträgt, wie sie denn quasi dem Giftmischer auf die Spur kommen wollen und Jackie, die neue Padawan oder die aktuelle Padawan von Saul, einen anderen Plan vorträgt und man das Gefühl hat, diese junge Padawan ist einfach 10 Jahre im Kopf weiser wie Yord und hat einfach die besseren Ideen.
Aber nicht weniger bescheuert, weil ich meine, die kommt dann auch immer gleich so, sie wurden unter Arrest gestellt und bla bla bla, ja, also...
Sie lebt halt die High Republic Jedi, also zumindest diese Art, die wir jetzt hier kennenlernen. Vielleicht auch hier an der Stelle, Jackie Lon wird von Daphne Keen gespielt. Die kennen wir aus dem Logan-Film, wo sie quasi die Tochter oder die Mutantentochter, Bluttochter, wie auch immer, von Wolverine.
Ja,
spielt.
X-23, ja,
genau,
tolle X-23. Rolle und seitdem bin ich auch wirklich großer Fan von ihr. Gibt auch eine Serie, Fällt gerade der Titel nicht ein, da gab es schon mal einen Film, Der Goldene Kompass, und es wurde in vom BBC, britische Serie, wurde es in 3 Staffeln, die Bücher nochmal neu verfilmt, ist noch gar nicht so lang her, so vor ein paar Jahren, und da spielt sie die Hauptrolle, und Empfehlung von mir, wer mehr von Daphne Keane sehen will, da ist sie echt toll drin.
Ja, siehst du, habe ich auch nicht gewusst. Daphne Keane, also coole Schauspielerin. Genau, du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, Yord wird so ein bisschen zurückgewiesen, denn Jackies Plan, den sie äußert, Kimia zu täuschen, indem man Osha als May getarnt in die Apotheke schickt, ja, der geht auf. Kimia vermutet erstmal in Osha seine, ich sag mal in Anführungsstrichen, Freundin May, und er geht davon aus, dass sie es geschafft hat, Torbin ohne das Gift zu töten, was ihn, also hier in dem Fall ihn, den Meister, offenbar sehr erfreuen wird. Also auch hier wieder dieser Bezug zum Meister. Mhm. In dem Moment greifen dann die Jedi ein, verhören Kimir, und es wird klar, dass May sich offenbar an 4 Jedi in der Summe rächen möchte. Und 2 davon hat sie schon erwischt. Du hast vorhin gesagt, Tom, der Comic Relief von Yord, den hat er jetzt gar nicht direkt, aber er wird so ein bisschen mit, als die Jedi dann in diese Apotheke reinmarschieren, finde ich es unglaublich gut, wie Soul fragt, wer ist denn eigentlich er? Und bezog sich natürlich ja. auf diesen Meister von ihr. Und er so,
ich dachte,
er ist mit euch hier reingekommen. Ja. Groß, schön. Aber das war so ein Moment, der hat einfach zu diesem Charakter Kimir sehr gut gepasst. Ja. Fand ich top on point, hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe da irgendwo so ein Meme gelesen, wo dann da, ist es etwa ein Sith Yord?
Hab ich auch gesehen, stimmt.
Meister und auf ihn, ja, vielleicht, ja.
Ja?
Vielleicht verbirgt sich hinter Yord mehr, als wir denken. Es ist quasi wie damals Darth Jar Jar. Die Trotteligkeit.
Ich habe es mir jetzt die ganze Zeit gespart.
Misa Kilina. Na schön. Ja, den kriegen wir auch bald in der Lego-Serie. Bin sehr gespannt. Diese 4 Jedi, die getötet werden sollen, ich meine, es ist relativ eindeutig, dass neben jetzt Torbin und Indara, dass Saul auch ein Thema ist. Ja, also der muss, also das war ja relativ, das war jetzt kein Plot, wo man sich sagt, oh, das überrascht mich jetzt. Das war irgendwie sehr nachvollziehbar oder sehr, sehr, sehr früh zu ersehen. Aber Habt ihr das auch so wahrgenommen wie ich? Also, dass es so klar war, dass er das sein muss? Oder habt ihr jemand anderen vermutet? Keine Ahnung, Vern vielleicht?
Habe ich mir noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich glaube eigentlich, dass ich relativ schnell eigentlich gedacht habe, ja, Saul, weil er ja auch eben damals May aufgenommen hat und auf jeden Fall, nicht May, Osha, und auf jeden Fall da mit dabei war. Also, ja, doch, eigentlich war es, glaube ich, kein Reveal für mich, sondern eher so eine Bestätigung.
Es ist ja dann, wie es ist, quasi. Oder Tom, hast du noch einen Gedanken dazu?
Nee, ich habe jetzt echt überlegen müssen, aber sorry.
<Okay. lacht> Ja, ist alles gut. Wir switchen weiter zur Szene, denn wir kommen zum Abend in dieser Serie, und die Jedi wollen, also Jedi und Osha wollen May auflauern. Also man erwartet quasi, dass May wieder zum Giftmischer zurückkommt, und Osha sagt ganz klar, sie will Gerechtigkeit für den Tod ihrer Mütter haben, und Saul sagt ganz klar, das mache ich. Ja, lass mich das klären, es ist leichter. Ja, und es stellt sich heraus, das kommt quasi die 2 Minuten später kommt das Thema, oder wird das Thema geklärt, dass Indara, Torbin, jemand namens Kelnaka und Saul auf Oshas Heimatplaneten war und quasi in diesem Zeitraum dort war, in dem die Eltern oder die Mütter von Osha und May gestorben sind. Und Saul ist der halt nach diesem oder um dieses Vertrauen bittet. Gerechtigkeit für den Tod ihrer Mütter. Ist das normal? Also, sie hat gerade erst erfahren, dass ihre Schwester noch lebt, und will jetzt schon direkt jemanden umbringen, obwohl sie gar nicht weiß, ob sie wirklich dran schuld ist. Weiß ich nicht. Also fand ich jetzt auch so ein Plot-technisch. Also ist nachvollziehbar, aber ich weiß nicht, ob das die Story jetzt irgendwie vorangeführt oder ob das jetzt irgendwie realistisch ist für die Story.
Also du meinst, dadurch, dass sie die ganze Zeit dachte, ihre Schwester ist tot und jetzt erfährt sie, sie lebt doch noch, dass sie quasi nicht hinterfragt, ob vielleicht noch mehr von dem, was sie dachte, nicht stimmt.
Also korrekt. So in die Richtung.
Mhm. Ja, genau. Also habe ich mir noch gar nicht so überlegt, aber ja, macht eigentlich total Sinn. Vielleicht im Eifer des Gefechts ist immer so, dass es ähnlich wie auch Anakin, da mit rationalen Gedanken oder rationalen Dingen kommt man da nicht weit. Wenn der Hass einmal so tief sitzt, wird man da irgendwie auch blind vor Hass dann wahrscheinlich. Aber ja, mit ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit wäre man da sicherlich weitergekommen. Du hast den Kampf erwähnt. Da war ich wieder. Also ja, ich glaube, da könnte ich allein eine halbe Stunde nur davon schwärmen. Also sowas von cool choreografiert und dieser Meister Saul, wie er einfach da seinen Stand hält und einfach immer nur reagiert und nicht agiert und eher sie so aus ihrer Deckung locken will und sie auch irgendwie ein bisschen testet, was sie kann und also ja, eines Jedi-Meisters würdig, Knowledge and Defense, was die Jedis immer predigen, also das wirklich die Verkörperung davon fand ich richtig gut.
Also die Szene muss man sich wirklich nochmal anschauen mit dem Hintergrundwissen oder mit dem Bewusstsein, dass, oder achtet einfach mal drauf, wie Saul da agiert. Also der nimmt wirklich jede Bewegung von seiner Gegnerin auf und nutzt diese Kraft gegen sie. Also das ist der Grundsatz von vielen asiatischen Kampfkünsten. Und das ist wirklich der Hammer. Also da zuzuschauen, das haben sie unglaublich gut hingekriegt und auch echt mega cool choreografiert. Hat mir sowas von gut gefallen.
Ja, und auch hier wieder die Szene, die wir auch zu Beginn in der ersten Folge hatten, auch hier versucht May wieder das Schwert von Saul oder dieses Lichtschwert zu greifen, auch in dieser kurzen Zeitlupensequenz. Ich find's großartig, der Kampf ist wirklich unglaublich toll. Ich denke, da ist auch unglaublich viel Power reingeflossen, als die den gedreht haben, diesen Kampf. Und das, ja, dann May wird ja dann am Ende auch quasi in die Ecke gedrängt von den Jedi nach diesem Kampf. Wobei ich auch ganz cool finde, dass Saul ihr im Kampf, ohne dass sie es wirklich bewusst bemerkt, ihre Messer abnimmt. Und dann sie greift danach und sucht und er hat sie dann alle in der Hand und lässt sie schön theatralisch auf den Boden fallen. Auch ein schöner Moment. Also da merkst du schon, dieser Typ hat auch echt, der hat Ahnung von dem, was er tut. Und alleine halt Nahkampf in Star Wars, Jedi kämpfen, auch mit der Macht, also die Macht als Verbündeten zu verwenden. Schön, also wirklich, wirklich schön. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, diese Szene.
Ja, ich wollte nur sagen, ich bin mega gespannt, ob sie diese Art der Kampfkunst auch später noch mit Lichtschwertern irgendwie kombinieren. Also, weil man hat in den Promo-Materialien, also die ich jetzt kenne, quasi nirgends sehr viel Lichtschwertkämpfe gesehen. Das meiste war ja eben am Anfang der Eröffnungskampf und noch ein paar Szenen hier und da. Aber ich bin mal wirklich gespannt, wenn man mit dieser Hingabe und dieser mit diesen gut durchgeplanten Choreos, wenn man da noch ein Lichtschwert dazu nimmt, hat es wirklich, glaube ich, Potenzial, dass wir dann noch viele Jahre später vielleicht über die tollen Kämpfe reden werden, ähnlich wie Kampf Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon, was von Leslie Headland im Vorfeld auch mehrfach erwähnt wurde, dass das so schon eine Art Messlatte und Inspiration für sie halt war, als Fan der Prequels, dass sie da irgendwie auf diesem Niveau agieren wollen. Und ich habe jetzt nach den beiden Kämpfen auch das Vertrauen, dass die handwerklich wirklich wissen, was sie tun.
Ich finde es aus zwei Perspektiven nochmal spannend. Das eine geht so in die Richtung, was ist das? Ist es Terascasi oder diese andere Kampfkunst, die es in den Legends noch gab?
Das habe ich auch gedacht.
Also das wäre mal interessant, wie das dann heißt oder ob es jetzt was ganz Neues ist. Und ich habe eine kleine Hoffnung, und zwar Venestra ist ja zeitweise sehr bekannt für ihre Lichtschwertpeitsche. Und man weiß ja von, ich sage jetzt mal ganz klischeehaft, diversen Kung-Fu-Shows, dass die auch mit verschiedenen Waffen kämpfen. Und da könnte ich mir interessante Szenen vorstellen in dieser Kombination. Weil, ja, also diese flüssigen Bewegungen, ich weiß nicht, ob man das mit Lichtschwertern so gut umsetzen kann oder ob das mit so einem speziellen Lichtschwert besser geht oder vielleicht, das ist jetzt nur ein Wunsch und eine Vermutung, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass da was kommt.
Wir haben ja vorhin gesagt, mit Trailern und so haben wir uns jetzt alle nicht so wirklich auseinandergesetzt, aber ich habe mir sagen lassen, dass man diese Lichtschwertpeitsche wohl sehen wird in der Serie. Also in welchem Zusammenhang auch immer, aber das wird kommen. Finde ich cool. Ja, ich finde das auch mal was Schönes. Und Terras Casey, ich habe es auch gedacht, Tom, es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass Terras Casey auftaucht, weil wir das ja im Solo-Film von Kira auch gehört haben, dass sie es da gekämpft hat. Man müsste mal man müsste mal gucken, ob man sie wirklich mal aktiv kämpfen sieht, so Hand on Hand oder wie sich das immer schimpft. Aber ich finde es toll gemacht. Also die Kämpfe sind einfach wirklich, wirklich gut. Und da bitte bringt uns mehr dieser Kämpfe. Gerne auch, das ist ja auch so ein bisschen, was wir in Ahsoka jetzt hatten, Ezra, der dann auch sehr ausweichend kämpft und manchmal nur so mit der Macht schubst und so. Ah, ich finde das gut. Und was, Tom, du vorhin gesagt hast, dieser Moment, wo May dann auch flieht, indem sie quasi diesen staubigen Boden mit der Macht aufwirbeln lässt, habe auch so ein bisschen an Batman gedacht. Also der kommt ja auch aus der gleichen Richtung, was seine Gadgets angeht in diesem Bereich. Also schön gemacht.
Ja, coole Flucht. Ich musste da nur denken, hat denn da der Meister Sol in dem Moment nicht auf seine eigenen Lehren gehört, weil er am Anfang doch noch meint, schließt eure Augen können euch täuschen und zack, lässt er sich selbst von so einer Staubwolke in die Irre führen. war dann beim zweiten Mal gucken mein Gedanke dazu.
Ja, das stimmt. Es ist richtig, ja. Ach, die Lehrer, die sich selbst nicht an das halten, was sie tun.
Nein. Ja, aber vielleicht impliziert das auch was anderes. Er befindet sich halt jetzt in einer Situation, in einer emotionalen Situation, obwohl es eigentlich gegen seine Dogmen spricht und so. Und ja, vielleicht passt es auch ganz gut zu seinem Charakter, der ein bisschen von den Dogmen abweicht und dann vielleicht durch die Situation einfach sich zu, oder das aus dem Fokus gerät oder aus dem Gleichgewicht gerät, sodass er das nicht mitbekommt. Also das könnte man sich schon irgendwie erklären. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und dieser Move, der ist halt echt auch so ikonisch und cool. Also das möchte ich nicht missen. Fand ich jetzt echt gut.
Es kommt zu einer letzten Szene mit Osha in dieser Folge. Und zwar trifft sie auf May und beide sehen sich. Osha weiß, dass May lebt und May ist überrascht, dass Osha lebt. Also auch ein schöner Moment, der auch viele Fragen wiederum aufwirft. Was hat sie denn die letzten 16 Jahre so gemacht, diese May? Also warum weiß sie denn nicht, dass ihre Schwester lebt? Und wie kam das zustande? Und das wird mit Sicherheit ein Thema sein, was wir jetzt erfahren werden durch diese ganzen Jedi-Geschichten, weil ich denke, diese Jedi haben was damit zu tun, dass Osha nicht weiß, dass May lebt. Ich denke, diese vier Jedi, um die es hier geht, die werden da irgendwie ihre Finger im Spiel haben, meines Erachtens nach.
Da habe ich jetzt gerade noch mal was, weil wir es doch gerade davor hatten. Vielleicht ist mir das selbst ein bisschen entgangen. Erfährt May tatsächlich in dem Moment erst, dass ihre Schwester lebt? Weil wenn ja, also Osha erfährt es ja quasi mehr oder weniger durch ihre Machtvision. Da frage ich mich aber dann gerade, war das mehr oder weniger so ein bisschen was Einseitiges? Also wenn du verstehst, was ich meine, vielleicht war es nicht so eine Connection wie Rey und Kylo oder Luke und Leia als Beispiel, die sich tatsächlich in der Macht gegenüberstehen, sondern war es eher wirklich nur eine einseitige Vision. Also auch wieder hier viele Fragen und Unklarheiten.
Richtig. Also, ja, keine Ahnung. Also, und, das, ja, ich ja. denke, das werden wir beantwortet, hoffentlich beantwortet bekommen, ja, wäre ja, eines ja. der Themen, auf die ich mich freuen würde, wenn man darauf eine Antwort kriegt. Warum weiß die eine das und die andere nicht?
Ich habe mich ja. ja gewundert, als sie sich dann begegnen, ist ja eigentlich klar, dass ihr Meister sie angelogen hat. Surprise, Sith lügen. Und das stellt ja jetzt eigentlich das alles in Frage. Aber warum springt sie jetzt nicht aus dem Speeder und umarmt ihre Schwester? Liegt es daran, dass die andere dann doch schießt und sie betäuben will? Oder ganz aufgeladener Moment? Ja. Da kann man viel reininterpretieren, ja. glaube ich.
Es gibt vor allem so viele verschiedene Richtungen, in denen sich's noch entwickeln könnte, weil es wurde ja im Vorfeld auch viel eben von Leslie Headland gesagt, dass sie halt eine Geschichte aus der Perspektive quasi von der dunklen Seite erzählen will. Und es wurde halt so mehrfach erwähnt, dass halt im Prinzip ein guter Bösewicht ist ja immer jemand, der, vielleicht Palpatine mal abgesehen, der aus seiner Sicht quasi nicht der Böse ist, sondern wenn man zum Beispiel jetzt Vader oder Anakin hier nimmt, der hat ja aus seiner Sicht gehandelt gegen die Jedi, weil natürlich war er total manipuliert und hat nicht mehr klar den Durchblick gehabt, aber er wurde ja jetzt nicht im Sinne von ich werd böse, weil ich Lust habe, böse zu sein, sondern weil er halt einfach so verblendet wurde und so manipuliert wurde und er selbst war trotzdem der Held seiner Geschichte. Und da bin ich halt einfach gespannt, wie sich das noch entwickelt. Also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass zum Beispiel die beiden Schwestern irgendwann gemeinsam sich gegen beide anderen Parteien stellen, weil man erfährt, was tatsächlich damals passiert ist. Also da gibt's viele Möglichkeiten und allein das macht es so spannend, dass wir jetzt irgendwie am Ende von zwei Folgen sind. Wir haben sau viele neue Figuren bekommen und sind in so eine Geschichte reingeworfen worden und haben viel erzählt, aber so richtig, richtig viel Wissen tun wir irgendwie immer noch nicht. Und das finde ich aber ein riesengroßer Pluspunkt, dass wir einfach noch nicht wissen, wohin der Weg geht.
Richtig. Und wenn das so wäre, dass die beiden zusammenarbeiten, dann hätte Yord am Ende recht gehabt. Dann hätte Yord irgendwie recht gehabt und dann wäre er doch der Clevere oder der Klügere von allen gewesen. Ja. Schauen wir mal. Die Szene oder die Serie kommt dem Ende nahe und zwar erhalten wir jetzt noch eine Szene, in der Venestra Saul und die Jedi zurück nach Coruscant beordert, um dort die weiteren Schritte zu besprechen. Saul findet das nicht ganz so cool. Wir erfahren zwischendrin auch noch, dass Kimir erfahren hat, wo der nächste Jedi zu finden ist, und zwar auf dem Planeten Kofar. Das ist ein bewaldeter Planet im Outer Rim. Und dort soll sich Kelnaka aufhalten. Und bei dem Namen war mir eigentlich schon klar, um wen es geht. Das muss der Cousin von Chewbacca sein, in irgendeiner Form. Naja, vielleicht nicht, aber genau. Wir sehen diesen Planeten, wir sehen zwei offenbar Schrottsammler, die hier auf einen Wookie treffen, der mit der Macht ausgreift, um sich die Waffe des einen zu schnappen, um die beiden zu verscheuchen. Der Wookie geht in eine Behausung, die unter einem Baum zu finden ist, und die Szene blendet auf schwarz. Ja. Vern ist mal wieder, oder was heißt mal wieder, Vern ist dabei, quasi die ganzen Pläne irgendwie zu durchkreuzen, indem sie sagt, kommt mal zurück, wir müssen mal sprechen, ja, obwohl man das doch eigentlich alles auch über Holos machen könnte. Die haben das Prinzip von Online-Meetings nicht so verstanden, glaube ich. Und ansonsten Kofar, auch wieder ein neuer Planet. Also sehr viele neue Planeten, finde ich schön, dass das Worldbuilding, die Welten wachsen, oder die Planeten wachsen, das Universum wächst. Ja, und Kelnaka, der Wookie, erscheint. Völlig cool. Ich finde einen machtsensitiven Wookie immer großartig. Neben Genji, der
und ja,
Buriaga gibt's auch noch.
Genau, also es muss mehr Force sensitive Wookies geben.
Auf jeden Fall. Und Fun Fact, war das gerade das erste Mal in Live Action, dass wir einen nackten Jedi zu sehen bekommen haben?
Einen nackten Wookie meinst du?
Ja, nein, weil es
war nackten Jedi. Nackten so, Jedi,
ja, der hat seine Roben nicht an.
Ah, stimmt. Also, Also Yord haben wir nur halbnackt gesehen und Kellnacker sehen wir ganz nackt. Ach du Scheiße.
Das ist halt die Frage, ob er überhaupt noch ein Jedi ist jetzt, ne? Weil offensichtlich ist er das ja ist auch richtig. Im Exil.
Ja. Und wohl, also das ein oder andere Promo-Bild habe ich schon gesehen. Es gibt ihn mit Jedi-Roben in den typischen High Republic-Farben. Und ich könnte mir jetzt hier auch vorstellen, dass er einfach auch seine Verbindung da komplett getrennt hat und auch aufgrund des mysteriösen Ereignisses von damals hier im Exil lebt.
Das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Zwei Folgen sind beendet und wir kommen zu den letzten Punkten unserer Folge, weil wir wollen natürlich auch nochmal über ein paar Themen sprechen, wie zum Beispiel die Machtart, die Machart, den Soundtrack und die Inszenierung dieser Serie. Was haltet ihr davon, Daniel? Fange ich mal mit dir an. Was hast du hier für dich mitgenommen? Ist das einfach nur geil?
Ja, so kann man es irgendwie auf den Punkt bringen. Also ich finde es auf einem richtig, richtig hohen Level und wir hatten es im Vorgespräch mal irgendwie drüber. Ich kann wirklich großteils nicht erkennen, wann Kulisse aufhört und Special Effects anfangen. Gleichzeitig gefällt mir das, dass irgendwie die Hintergründe teilweise so ein bisschen, also manchmal wirkt es sehr real und manchmal wirkt es auch von der Lichtstimmung her sehr, sehr malerisch und sehr, finde ich, so angelegt an diese Ralph McQuarrie Matte Paintings, so wie es halt eben damals war in der Originaltrilogie, dass da im Hintergrund oft ein Gemälde wirklich war, ein statisches, wenn man genau drauf schaut. Und ich finde, es ist irgendwie ein schönes Stilmittel. Gleichzeitig die ganzen Raumszenen, also Weltraumszenen, optisch 1A, die könnten wirklich in einem Kinofilm auch so vorkommen. Und wenn ich hier jetzt gerade zum Beispiel mal sage, die Obi-Wan-Kenobi-Serie, da ist es schon ein deutlicher Schritt nach vorne von den Effekten, wie die Raumschiffe sehen, wie einfach alles so ineinander spielt. Und deshalb bin ich da einfach sehr, sehr positiv überrascht. Denn die Trailer fand ich irgendwie gar nicht so. Also ich fand den Trailer auf der Celebration damals, der hat mich richtig umgehauen. Aber das war halt auch so, ich konnte den irgendwie einmal gucken und war da so auf Adrenalin. Dann sehe ich auf YouTube nochmal den ersten Trailer und fand, dass es irgendwie gar nicht so cinematisch teilweise gewirkt hat. Aber jetzt in der tatsächlichen Folge hat es mir echt gut gefallen und eigentlich von meiner Seite keinerlei Kritik. Ich hoffe, das geht jetzt so weiter in den nächsten Wochen.
Also bei mir geht's auf jeden Fall so weiter, weil ich auch der gleichen Meinung bin. Also ich finde, die Machart ist großartig, der Soundtrack ist überdurchschnittlich toll, die Inszenierung, also klar, man kann sich über so ein, zwei kleine Dinge mit Sicherheit auch irgendwie auslassen. Wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, das Thema mit, dass ich diese Vision nicht verstanden habe, das ist halt aber mein Ding, das muss ja auch nicht jeder verstehen. Aber so an sich, wenn man die Bildgewalt mitnimmt, wenn man sieht, wie viel Liebe da trotzdem auch zum Detail drin steckt, wie viel neue Charaktere wir kennengelernt haben, was natürlich Sinn macht. Wir sind in einer fast komplett neuen Ära gerade angelangt. Und ich finde, dass hier wirklich ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr starkes Worldbuilding stattfindet. Leslie Headland, man kann sagen, was man will über die Frau, aber ich finde, sie hat ihren Job enorm gut gemacht und auch alle, die da im Hintergrund mitarbeiten, haben einen sehr, sehr tollen Job gemacht. Allen voran, für mich zumindest, ist Michael Abels, der sich für die Musik halt einfach verantwortet. Der ist einfach großartig. Ganz, ganz toll.
Ich habe dir nichts hinzuzufügen.
Schön, dass wir alle so einer Meinung sind.
Ja, ich kann wie immer nicht verstehen, warum das auf so krasse Kritik teilweise stoßen soll. Wie gesagt, ich habe mir das vorab nicht reingezogen, aber werft mir gerne vor, dass ich ein Fanboy bin. Ich finde die Serie einfach nur großartig. Macht mir sehr viel Spaß.
Wir sind alles Fanboys.
Und ich habe jetzt wieder ein paar Wochen Vorfreude. Das ist doch echt der Hammer. Also.
Ja, eben. Wir können jetzt die nächsten 6 Wochen uns jede Woche auf eine neue Folge freuen. Das ist wunderbar. Gibt es noch irgendwas, wenn wir nochmal über Pro und Contra sprechen, weil wir gerade Kritik auch hatten, also das Wort Kritik, gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das muss noch irgendwie, also das ist nicht so gut gelaufen und das ist sehr gut gelaufen. Kann man da noch irgendwas hinzufügen? Ich für meinen Teil habe, glaube ich, alles gesagt an der Stelle.
Ich könnte mir vorstellen, also das ist für mich halt immer Contra im Sinne von, später wird es überhaupt nicht mehr ins Gewicht fallen. Ich könnte mir aber vorstellen, auch aufgrund von der Episodenlänge, ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber sagen wir mal im Schnitt 35 Minuten netto, also wenn man Abspannen und alles abzieht, es könnte echt schwer werden, da wieder eine Woche zu warten. Und ich glaube, dass das auch echt eine Serie ist, die ist richtig, wenn es das Wort gibt, bingebar. Also ich glaube, das macht bestimmt richtig Bock, die einfach am Stück anzugucken. Und ich glaube, es wird grausam zu wissen, wir kriegen jetzt vielleicht nächste Woche einfach nur 35 Minuten und dann wieder so einen krassen Cliffhanger am Ende. Also das werden noch paar lange Wochen mit viel Warterei. Aber ansonsten habe ich eigentlich wirklich keine Kritikpunkte und das ist einfach was, das kann man ja unbedingt einfach der Serie auch nicht vorwerfen und eigentlich bin ich auch froh, dass es nicht am Stück veröffentlicht wird, weil ansonsten könnten wir ja keine Podcasts dazu machen und darum zu rätseln, weil 8 Folgen unter einen Hut zu bringen, das würde, glaube ich, schwierig werden.
Richtig.
Ich mache das eigentlich jetzt schon immer, oder die letzten Serien habe ich es immer so geschaut, dass ich sie zum Release geschaut habe und dann mit einem Jahr Abstand nochmal komplett am Stück. Das ist eine interessante Sache, finde ich, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber jetzt schauen wir erstmal die wöchentliche Folge, das ist schon cool. Aber Kritik, ich weiß nicht, was ich da für Kritik äußern soll, wie gesagt.
Hast du Kritik, Dennis?
Nee, ich hab keine Kritik. Okay. Also wie gesagt, das, was ich vorhin gesagt habe, so ein, zwei Szenen, die für mich persönlich einfach nicht stimmig waren, aber das ist ja keine Kritik, das ist ja dann einfach nur eigenes Selbstempfinden. Ich glaube aktuell, ja, also ich denke, da, wir müssen das Gesamtpaket sehen, wir müssen alle 8 Folgen sehen, um zu verstehen, ob es auch in sich geschlossen funktioniert.
Ne, ich wollte sagen, ist ja oft bei so einer Mystery-Serie halt auch, das steht und fällt wahrscheinlich mit der Auflösung von dem Mysterium. Also wenn wir jetzt in ein paar Wochen dort sitzen und es ist halt wirklich was, ja, das Mysterium mehr aufgebauscht wird, wie das, was tatsächlich dann passiert ist, dann glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass ich halt auch enttäuscht zurückbleiben werde. Ich habe da aber aktuell irgendwie aufgrund von jetzt 2 richtig guten Folgen eigentlich keine Bedenken und ich habe schon die andere Serie, die Leslie Headland davor gemacht hat, gesehen, die hat mir auch sehr gut gefallen, die hatte auch ein richtig cooles Ende. Und deshalb bin ich da eigentlich ganz guter Dinge, aber das wäre so eine Sache, wo ich mir vielleicht vorstellen könnte, das könnte ein Kritikpunkt sein, aber lässt sich dann wahrscheinlich auch erst abschließend irgendwo bewerten.
Ganz sicher sogar.
Ich habe noch 2 offene Punkte, also eher ein bisschen mit einem zwinkernden Auge. Werden wir den unaussprechlichen Darth Tenebreath, den Biff Sith, und seinen Schüler darf Plagueis vielleicht sehen. Ich weiß ja jetzt nicht, in Kanon gibt's da so viel nicht dazu. Darth Tenebreath denn überhaupt Kanon?
Tenebreath heißt er, glaube ich,
ja. Ja, ich weiß, ich kann seinen Namen einfach nicht. Das TH ist mir nicht, ja, nicht so gut.
Ist kulturell bedingt,
glaube ich, nicht. Aber ich glaube, der Bith Sith ist, glaube ich, nicht Kanon.
Ja, nee, da bin ich nur drauf gestoßen vor einer Weile, als ich so ein bisschen mal rumgeguckt habe, was denn von Darth Plagueis überhaupt aktuell noch Kanon ist und eigentlich viel mehr wie seine namentliche Erwähnung und dass er der Meister von Sidious war und irgendwie um diese Zeit vermutlich schon aktiv sein müsste. Aber bin ich gespannt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass zum Beispiel dieser helmtragende Antagonist auch nur der aktuelle Schüler vielleicht ist, vielleicht der Vorgänger von Palpatine, der davor der Schüler war, und dass wir den am Ende von der Serie sehen, wie er stirbt und ein anderer Schüler dann seinen Platz einnimmt oder was auch immer. Also ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass es gar nicht so viele Verbindungen gibt, wie viele erhoffen, sondern dass die Story eher so geschrieben wird, dass es in sich geschlossen halt quasi nicht zu sehr das, was danach kommt, geretconnt wird. viele Möglichkeiten, aber das wollte ich nur am Ende nochmal kurz erwähnen. Also vielleicht sehen wir den Biff Sif. Vielleicht.
Also ich hoffe einfach nicht. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt irgendwie noch einen Bezug zu einem Episodenfilm oder sonstiges, also kein, der uns so direkt ins Gesicht schlägt. Also ich möchte jetzt nicht, dass es am Ende heißt, hey, das ist Darth Plagueis, der würde optisch gar nicht so gut passen, weil der Darth Plagueis ja ein relativ langes Gesicht hat und einen langen Kopf hat eigentlich. Das fänd ich irgendwie nicht cool, ehrlicherweise. Da können sie eine eigene Geschichte erzählen. Das hoffe ich zumindest auch sehr, dass sie das machen.
Also der Zug ist abgefahren, lasst das jetzt einfach liegen und macht euer eigenes Ding.
Ja, genau.
Die hatten die Chance mit Episode 7 bis 9 da was zu machen, das wäre vielleicht cool gewesen, aber jetzt ist auch rum.
Jetzt schreibt ihr eure eigenen Story. Raufbeschwören.
Feierabend jetzt damit, wir wollen das nicht. Also Heir to the Empire möchte das nicht. Genau. Ich glaube auch viele andere nicht. Ja, nee, aber vielleicht jetzt auch einfach, um zum Abschluss dieser Folge zu kommen. Wenn ihr jetzt diesen beiden Episoden eine Sternebewertung geben müsstet, 1 bis 5, ne, 1 ist schlechteste, 5 ist beste, könnt ihr das einschätzen aktuell nach diesen 2 Folgen? Habt ihr da eine Einschätzung?
Es wäre schon im oberen Bereich bei mir, rein aufgrund auch meiner, das ist sehr subjektiv, keine Frage, aber wahrscheinlich irgendwo über 4, würde ich jetzt schon sagen.
Ich auch. Volle Punktzahl kann man nicht vergeben. Es muss ja noch Steigerungspotenzial geben. Aber zumindest im Bereich sehr gut angesiedelt. Gerne mehr davon. Ja,
4,5 Sterne gerne wieder.
Eine 1, genau. Aber nicht mit vollen Punkten.
Ja, eine 1 minus oder sowas. Eine 1 minus
mit Sternchen. Mach mal eine 2 plus, das ist organischer.
Okay, dann einigen wir uns auf sowas. Also ihr merkt schon, liebe Zuhörenden, wir sind uns einig, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Serie.
Also im Sternebereich, also zwischen 1 und 5 Sterne geben wir die Note 2 plus. Jetzt wissen alle, was...
Richtig. 2 plus mit Sternchen. Und das ist der Stern wieder mit drin. Großes Kino. Genau. Wie geht's jetzt weiter? Wie geht's vom Heir to the Empire Podcast jetzt weiter mit The Acolyte? Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir es ähnlich machen wie bei der Ahsoka-Serie. Wir haben nicht die Lust und vielleicht auch einfach nicht die Möglichkeit, jede einzelne Folge zu besprechen. Wir werden, so ist der Plan aktuell, in 2 Dreier Blocks, die einzelnen die 3 Folgen, die jetzt als nächstes kommen, dann nach der 5. Folge und dann quasi zum Abschluss nach der 8. Folge noch jeweils eine Heir to the Empire Podcast Folge dazu aufnehmen. Ich denke, dann haben wir so eine gute Mischung. Wie das am Ende ausschaut, ob wir in der Dreierkonstellation da sind, ob wir vielleicht jemand anderen dabei haben, das sehen wir dann, aber wir planen auf jeden Fall, es in dieser Richtung so umzusetzen. Ja, und wenn ihr beiden sonst nichts weiter habt, würde ich einfach sagen, beenden wir diese Folge, diese sehr lange Folge, und vielen Dank an alle, die bis jetzt noch zugehört haben und sich unserer Hirnergüsse ergeben haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns treu seid und gerne auch jederzeit uns folgen auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes dieser Folge und gebt uns auch gerne auf eurer Podcast-Plattform eine Bewertung. Gerne 5 Sterne, freuen wir uns sehr, oder eine 2 plus, nehmen wir auch gerne an. Also alles super, alles gut. Und in diesem Sinne, Daniel, Tom, schön, dass wir heute die Zeit gefunden haben, uns sehr lang und sehr ausführlich über diese 2 Folgen zu unterhalten. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze, oder?
See, for light and life.
Möge die Macht mit euch sein.
Immer. Bis dann.
Ciao.
Adieu.